Footballerei. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, dem Carolina Panthers Podcast. Mein Name ist Moritz Heist und bei mir ist Kai Borchling. Guten Abend.
Moin.
So Kai, wie geht's dir? Sag mal so frei von der Leber weg.
Sehr gut. Ich hatte einen sehr schönen Tag, habe nach langer Auszeit wieder gearbeitet. Also langer Auszeit, 1,5 Wochen war ich krank, habe jetzt wieder gearbeitet. Es war ein schöner Tag. Alles ist gut.
Das heißt, du hast keinen Panthers Hangover?
Wir reden von gestern?
Ja.
Gestern war alles scheiße. Ja, doch, nein, also ich hab tatsächlich keinen Hangover und das ist das, was ich gefährlich finde, weil wenn selbst der Hangover fehlt, so, dann ist das meistens nicht so gut. Es fängt leider, oder beziehungsweise ich glaube, mein Gehirn fängt an, sich ein wenig zu schützen und Sachen so ein bisschen irrelevanter zu finden, die so passieren.
Mhm. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich irgendwie einen. Es liegt aber auch so am Gesamtding. Mir ging den ganzen Tag ging mir hier der Rudi Völler von damals irgendwie durch den Kopf. Hier, dann kommt der Tiefpunkt und dann kommt der noch tiefere Tiefpunkt. Und so, da sind wir uns ja selber auch nicht einig, weil es ja auch ganz schwer ist, das irgendwie nachzuvollziehen. Wir hatten jetzt letzte Woche unsere jährliche Therapiesitzung. Panthers, wo war das Panthers? Wie machen wir hier weiter? Und dann gibt's in der Regel ja immer noch eine Folge, wo wir da sitzen und denken, ich kann dir sagen, welche das im letzten Jahr war, aber ja, ich glaube, heute ist es dann meine irgendwie, wo ich denke, boah, jetzt, also heute fällt es mir tatsächlich auch ein bisschen schwer, liegt jetzt natürlich nicht nur an dem Ergebnis gestern, also klar, dass da ein großer Sieg bei rumkommt, das hätte man sich ja, glaube ich, da wäre man vielleicht eher belächelt worden, wenn man das irgendwie öffentlich prophezeit hätte. Und andererseits weiß man da trotzdem, naja, es ist einfach Sport und da gibt es die eine oder andere Überraschung. Ne? Ich erinnere mich als letztes Jahr war das, glaube ich, ne? Oder vorletztes Jahr, als hier Tobias und die anderen in Charlotte waren und gegen die Bucks gespielt haben und alle, ja, nee, auf keinen Fall, also nie im Leben. Und dann haben sie natürlich auch noch gewonnen. Das ist jetzt gestern nicht passiert, obwohl es am Anfang ja durchaus ganz nett aussah, im ersten Viertel noch oder in der ersten Hälfte sogar vielleicht noch.
Für den ersten drei Vierteln. Wir müssen vielleicht Tobi wieder rüberschicken, fällt mir dabei gerade ein. Dann schicken wir ihn einfach wieder hin und dann wird es vielleicht gut.
Ja.
Das wäre Win-Win-Win.
Nee, aber deswegen, ne, liegt es ja dann auch gar nicht an der Niederlage und klar, schon natürlich auch wieder am Ergebnis, aber es ist halt einfach der Rest, der halt so unheimlich anstrengend ist. Ich habe das heute im, wie heißt der Host von The Raw? Aber wenn ich dich jetzt nach Namen frage, dann kommst du ja eh mit. Frag mich nicht nach Namen.
Ich glaube, Billy Marshall war
wieder zurück, ne? Ja, aber das ist nicht der eigentliche Host, oder?
Verdammt, nee, ich glaube auch nicht.
Der auch in einem sehr emotionalen Statement dann irgendwie meinte, ja, und es kotzt ihn ja auch irgendwie an, weil er will ja im Podcast auch, ne, du willst ja über Football reden oder über
John Ellis.
Danke, John Ellis.
Gerne.
Hast nachgeguckt, jetzt aber, gell?
Natürlich, ja. Den lese ich auch sehr gerne tatsächlich, aber ja, musste ich nachgucken, weil Namen.
Ja, und wie gesagt, der hatte halt dieses, ey, und seit Jahren ist halt dieses mit, ja, was machen wir jetzt? Scheiße, Trainer, scheiße, Besitzer, ekelhaft, Front Office, ha, völliges, kaputtes Missmanagement und jetzt bist du da irgendwie nach 5 Jahren immer noch an der gleichen Stelle. Mhm. Und da hatten wir gerade eben auch schon mal so ein bisschen drüber geredet. Das ist ja auch, ne, in, also zumindest im deutschen Raum ist Social Media da irgendwie schlimm mit, ja, wenn jetzt Frank Reich gefeuert wird, vielleicht gibt es dann kein Deutschlandspiel der Panthers nächstes Jahr. Und es ist dann so, ja, aber Leute, das ist doch keine Nachricht. Also wieso müssen wir uns über so ein Wenn und so ein, ja, irgendwie unterhalten? Oder wann wird Frank Reich denn jetzt endlich gefeuert? Das ist doch alles blöd. Das ist mir alles irgendwie zu viel. Und das so gepaart mit diesem, ja, es macht jetzt natürlich auch nicht wirklich Spaß und man muss sich hier irgendwie was überlegen, dass wir da trotzdem irgendwie unseren Podcast machen können und nach den, keine Ahnung, 90 Minuten sagen können, ah ja, klar, jetzt haben wir wenigstens noch mal eine halbe Stunde, anderthalb Stunden über unser Fantum gequatscht und uns da gegenseitig entweder aufgebaut oder ausgekotzt, dann war es das auch wieder irgendwie wert. Das ist halt so ein bisschen schwer und den Moment habe ich, glaube ich, heute irgendwie.
Ja, verständlicherweise. Also ich kann es schon nachvollziehen, das ist ja gar keine Frage. Wie gesagt, so ganz kann ich mich damit ja auch nicht, kann ich mich ja auch nicht schützen, aber es ist irgendwie so, weiß ich nicht, wenn ich so darüber nachdenke, jetzt, ich leg mir ja den Mantel, also ich leg mir ja gerne die Sachen für den nächsten Tag schon raus. Das habe ich jetzt heute natürlich auch gemacht, damit ich
Anziehsachen
nicht störe. So. Anziehsachen, ne, genau, damit ich die Kinder nicht störe, wenn sie dann schlafen und so. Und ziehe ja normalerweise, wenn ich rausgehe, sehr gerne Panthers-Klamotten an. Ja, das ist es jetzt nicht geworden, weil ich gerade irgendwie wenig Lust habe, Panthers-Klamotten zu tragen. Ganz ohne geht aber trotzdem nicht. Ich habe ja so viele Caps, da muss ich einfach immer wieder wechseln. Und es wird ein Panthers-Cap sein, aber halt kein Panthers-Pulli, den ich normalerweise gerne anziehe, wenn ich so am Dienstag ins Büro laufe.
Ich dachte, jetzt kommt so. Und aber deswegen ziehe ich jetzt heute keine Cap an, die ich mag, sondern nur eine, die ich nicht mag.
Du, ich hab eine neue Lieblings-Cap tatsächlich, die ich sehr gerne trage. Und die ist von den Charlotte Hornets. Die habe ich mir in dem Sale, den du mir angepriesen hast, gekauft.
Echt? Welche hast du da gekauft?
Eine sandfarbene, wo auf der Seite auch noch Charlotte steht und vorne halt.
Eine sandfarbene.
Ja, die sieht ziemlich gut aus tatsächlich. Ich mag sie sehr gern.
Ja, Hornets Caps ist für mich tatsächlich so ein bisschen schwierig, ne, weil ja die Hauptfarben ja jetzt nicht unbedingt die sind, die ich gerne trage. Also hier Purple and Teal. da muss noch einiges passieren. Oder das Design muss richtig cool sein. Ich habe ja auch ein paar, aber gerade so diese, ich finde ja diese City Editions immer sehr, sehr cool. Ich meine, da kann die NFL ja eigentlich auch noch irgendwie lernen, wie man richtig Kohle macht. Ne? In der NBA einfach jedes Jahr einfach eine Jahresedition an Trikot, Hoodie, Cap und so. Die letzte Jahr, die war sehr, sehr cool. Die dieses Jahr gefällt mir eigentlich auch ganz, aber es ist ein bisschen zu blau. Ich glaube, das kleidet mich nicht ganz so.
Ja, bin ich immer auf dich angewiesen. Ich kriege das ja immer gar nicht so richtig mit irgendwie.
Du machst jetzt auch gerade nicht allzu viel Spaß, die zu verfolgen. Ich habe jetzt schon einige Spiele gesehen, aber ich habe noch keins gesehen, wo sie gewonnen haben.
Das war das erste gleich, was sie gewonnen haben, ne?
Oder? Das erste oder das zweite, ich glaube, gegen die Pacers haben sie gewonnen, das habe ich aber nicht gesehen. Und jetzt nur die letzten und jetzt ist ja eh auch schon wieder alles kontrovers mit...
Dein Lieblingsspieler ist zurück.
Mein Lieblingsspieler, der mit meinem ehemaligen Lieblingsspieler, der zurück ist. Von dem ich mir, lassen wir das, für sehr viel Geld ein Trikot aus den USA habe mitbringen lassen und das dann verkaufen musste in Folge seiner
außerspielischen
Aktivitäten.
Ja, Moritz, ich mag deinen moralischen Standard, das ist ziemlich gut. Uns freut es ja auch, dass Deshaun Watson, naja, lassen wir auch da.
Ja, aber deswegen ist auch, das ist dann so ein bisschen Karma dann irgendwie vielleicht, also man darf man es öffentlich sagen, keine Ahnung, mache ich trotzdem, ist vielleicht dann einfach so, ne?
Ja, das denke ich auch.
Nun ja, ich wusste tatsächlich nicht, über was wir heute so großartig reden sollen, weil natürlich gibt es so zwei, drei Dinger irgendwie zum Spiel, aber es wiederholt sich natürlich auch oft. und es wiederholt sich natürlich auch jährlich diese, ne, ich habe es gerade gesagt, dieses, was machen wir jetzt, scheiße.
Leider bei uns schon, ja.
Alles schon wieder am Arsch. Ich fand aber, dass wir zwei recht schöne Nachrichten bekommen haben. Vielen, vielen Dank dafür, für die Zusendung. Macht gerne weiter so. Das fand ich deswegen ganz cool, weil das für mich nochmal eine ganz andere Idee gehabt hat, wie wir einsteigen können oder wie was wir heute mal so gesamt besprechen können und uns da vielleicht so ein bisschen ja, setteln, ne, oder so. Ich glaube, wir ticken so ein bisschen ähnlich. Wir haben das jetzt auch die letzte Woche immer so anklingen lassen, was denn jetzt gerade so unsere Sicht ist oder was ja auch das Problem ist bei allem Frust, den man jetzt irgendwie haben kann. Aber, ne, also ich habe es gerade schon gesagt, gefühlt warten die Leute ja drauf, dass der Trainer getauscht wird oder entlassen oder das komplette Front Office und etc. Da dachte ich, wäre vielleicht mal so eine schöne Idee, mal so sich der Sache von ganz außen nach innen zu nähern. Und dann könnten wir da auch nochmal kurz ein bisschen über das Spiel sprechen und was dann passiert.
Das können wir auf alle Fälle kurz machen. Ich würde dich aber kurz unterbrechen wollen, weil ich gerade noch gesehen habe, dass wir eine neue 5-Sterne-Rezension haben, die ich gerne vorlesen würde, weil ich gerade ein bisschen grinsen musste. Denn ich glaube, ich würde mal behaupten, dass ich den Herrn kenne, der die Nachricht oder diese Rezension geschrieben hat. Mhm. Vielleicht kann ich sie einmal kurz vorlesen. Die müsste kurz nach unserer letzten Sendung gekommen sein. Die ist von Michael WHLG und die Überschrift ist: Toller Podcast, per Zufall im Mallorca-Urlaub drauf gestoßen. Zwinker-Smiley. Weiter so. Auch als Green Bay Packers-Fan höre ich gerne zu. Immer interessant. Gruß aus Grevenbroich.
Aus Grevenbroich, da wohnt doch der Horst Schlemmer, ne?
Ja. Micha, vielen lieben Dank, viele liebe Grüße. Das war tatsächlich Zufall. Wir haben uns nämlich genau in diesem Urlaub kennengelernt, durch unsere Kinder im Grunde genommen, weil er einen Jungen hat in dem Alter wie meine kleine Tochter und die beiden haben sich sehr, sehr gut verstanden und wir dann auch, nachdem wir einige Gemeinsamkeiten, was Fußball und Football angeht, festgestellt haben und uns dann sehr, sehr schön über alles Mögliche ausgetauscht haben und auch immer noch in Kontakt sind. Insofern, liebe Grüße, Micha. Weiterhin auch viel Glück für die Green Bay Packers. Ich glaube, die haben tatsächlich jetzt gestern gewonnen, oder?
Ja, absurd. Ich habe den Schluss, dann habe ich gesehen, da hat Jordan Love dann tatsächlich nochmal so eine kleine Bombe rausgehauen.
Oh ja, den habe ich auch gesehen.
Das sah cool aus. Vielen Dank natürlich auch auf jeden Fall für die Bewertung und viel Erfolg bei den Packers. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das war ja so ein bisschen meine getippte Season-Überraschung diese Woche. Mhm. Und jetzt so gerade gegen die Chargers, da tut es mir ja auch immer sehr leid, weil ich für die ja auch so einen großen Softspot habe und sie es einfach nicht gebacken kriegen in keiner Form. Das
immer nicht, ne?
Nie. Das ist ja auch, ich glaube, dass das... Das Chargering ist ja auch so ein geflügeltes Wort in der Szene, ne? Mhm. Gibt es das für ein anderes Team? Ich glaube nicht, oder?
Ich glaube nicht.
Das ist ja wirklich, also, ne? Gut, ich glaube, für die Jets gibt es mittlerweile kein Wort mehr. Dem wird kein Wort mehr gerecht.
Ach, das, also, auch das tut mir leid. Ich will immer, wenn ich die Jets-Fans sehe, die dann auch immer posten, dass es ihnen gerade so sehr schlecht geht, wenn ich immer schreibe, ja, will ich eigentlich, ist mein erster Impuls, denen zu schreiben, ja, was soll ich denn sagen? Und dann denke ich immer so, ja, nee. Historisch betrachtet halt lieber die Klappe. So.
Absolut, absolut.
Gestern war mein Schwager zum Beispiel auch zu Besuch, der ist ja Lions-Fan. Da freut es mich einfach zu sehen, wie der gerade momentan strahlt und
Nämlich gerade sagen, das erste Mal seit Anfang der 60er Jahre, jetzt mit einem 8-1-Rekord, ne, habe ich heute gelesen. Ja. Wahnsinn.
Und in was für einem Spiel, glaube ich, gestern auch, ne? Also, das war auch so ein kleines Herzschlagfinale. Ja, geil. Also irgendwie den Lions gönne ich das ja auch. Also den guckt man ja sehr gerne auch zu. Das macht ja einfach Spaß. Die spielen ja einfach Football, der Spaß macht auch.
Absolut. Ich freue mich schon auf Thanksgiving.
Oh ja, Donnerstag, ne? Mhm. Genau.
Ist das jetzt diese Woche
Donnerstag schon? Ja, diese Woche Donnerstag, 18:30 Uhr. Gegen die Packers. Mhm. Ja, 18:30 Uhr, genau.
Ja, da bin ich schon sehr, sehr heiß drauf. Das wird cool.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer, ich würde es noch gerne noch mehr zelebrieren irgendwie, weil ich mag dieses Thanksgiving-Football mit allem drum und dran eigentlich ziemlich gern. Das ist.
Ja, also dieses mitten in der Woche irgendwie, das finde ich
cool. Ist schon cool. Mhm. Das ist schon cool. Zur besten Sendezeit für uns.
Genau. Das auch. Mhm. Den Panthers ist, glaube ich, schon länger nicht mehr vergönnt, ein Thanksgiving-Spiel zu machen. Das letzte.
Nee, daran erinnere ich mich gar nicht.
War, glaube ich, tatsächlich 14 oder 15, ich meine sogar 15, gegen Dallas.
In der Saison?
Kann sein.
Also Dallas, wie gesagt, ist ja auch immer eins der beiden Teams. Die müssten doch dann auch spielen jetzt wahrscheinlich, ne?
Ja, die spielen ja auch immer, ne?
Ja.
Die spielen, glaube ich,
spät. Immer die Lions und es sind, ja genau, also genau, recht spät. Ja,
also 10 oder so, ne, glaube ich dann. Mhm. Damit die dann danach noch alle nach Hause können zum Truthahn.
Zum Essen.
Mm. Ja, Cowboys, wir bewegen uns langsam wieder Richtung Panthers Territorium. Und ja, wie gesagt, ich fand das recht schön, dass wir heute einen netten Aufhänger irgendwie haben bei der ganzen schlimmen Stimmung und das jetzt auch so ganz gut passt, nochmal dann doch irgendwie das Gleiche zu besprechen, aber vielleicht kriegen wir heute nochmal eine andere Einordnung hin. Und deshalb beginnen wir mit dem Dennis, der uns was geschickt hat.
Hallo Moritz, hi Kai. Hier ist der Dennis aus dem wunderschönen Sachsen, wie man vielleicht schon hören kann. Ich wollte mich jetzt auch einfach mal melden mit meiner ersten Sprachnachricht kurz zu mir. Ich bin seit 2017 eingefleischter Panthers-Fan und auch wenn der Rekord das jede Saison nicht so wirklich aussagt, bin ich auch wirklich stolz drauf. Für mich ist es immer noch die beste Franchise und ich möchte auch nicht rummeckern, ich will einfach nur mal ein paar aufbauende Worte an alle Panthers-Fans geben. Und zwar, wenn ich mich an die ersten Saisons daran erinnere, welche Teams da ganz unten waren und über die man gelacht hatte, das waren Teams wie die Dolphins, Bills oder auch 49ers. Und wenn man sieht, wo die jetzt stehen, kann man nur sagen, es braucht alles Geduld. Auch wenn die Geduld irgendwann mal zu Ende ist und ich auch endlich mal live ein Playoff-Spiel der Panthers sehen möchte, muss man da einfach abwarten. Und ich sag mal, wir haben ja auch schon viele andere Franchises voraus. Wir haben unseren Franchise-Quarterback gefunden, auch wenn es die Zahlen nicht so wirklich zeigen. Aber ich bin der Meinung, ob wir einen Prime Tom Brady oder einen Patrick Mahomes bei uns an der Center stehen haben, wird es sich dann nicht sehr viel ändern. Ich bin völlig überzeugt von Bryce Young. Er versucht aus Scheiße Gold zu machen. Entschuldigung für den Ausdruck, aber er liegt ja das halbe Spiel eigentlich nur auf dem Boden und er scheint keine Schmerzen zu spüren, was ich sehr bewundernswert finde. Und bin felsenfester Meinung, dass er unser Mann ist. Und wir haben ja auch schon sehr vielen Teams was voraus. Wenn ich jetzt so nach New England schaue oder zu den Giants, die stehen nicht sehr viel besser da. Haben nur das Glück, dass wir sehr viel schlechter sind, dass wir immer vor den Zug geworfen werden. Aber die haben auch keinen Franchise-Quarterback und für die wird es die nächsten Jahre wahrscheinlich auch nicht so rosig aussehen. Ich hätte nur ein paar Gedanken. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Vielleicht sollte man mal überlegen, Icky, auch wenn es dann natürlich für einen Left Guard sehr teuer gewesen wäre, den in der ersten Runde zu nehmen, würde ich ihn vielleicht mal auf Left Guard ausprobieren, ob es dann besser wird, gerade mit dem Run-Game und dass man dann vielleicht doch mal einen Laviska Shenault oder einen Jonathan Mingo mehr mit Screens oder auch mal als Running Back, also als Running Back aufstellt, um ihn einfach mal den Ball zu geben, weil man erzählt immer, wie viele Yards after Catch sie machen können, aber wenn sie keinen Ball bekommen, dann können sie ihre Stärken natürlich nicht ausnutzen. Ja, mit dem Play-Call bin ich nicht sehr zufrieden, auch dass Reich das jetzt wieder übernommen hat. Das zeigt dann doch sehr, wie ungeduldig David Tepper ist. Und leider Gottes sehe ich diesen Mann auch als größtes Problem in unserer Franchise, von Scott Fitterer mal abzusehen. Aber man kann sie natürlich auch nicht übel nehmen. Da geht es um Millionenbeträge und wenn man solche hohen Summen investiert, dann will man natürlich auch so weit wie es geht mit eingreifen können, dass man das ganze Ding nicht vor die Wand fährt. Ja, bis dahin, keep pounding.
Ja, vielen Dank, Dennis, für deine Worte. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Du hast immerhin schon ein Playoff-Spiel gesehen, wenn du seit 2017 Panthers-Fan bist. und 17 ja auch noch eine ganz coole Saison eigentlich. Zumindest was das Quarterback-Spiel anging und den Rest. Ja, da sind viele Sachen dabei jetzt gewesen in der Nachricht. Da hangeln wir uns so ein bisschen nachher durch. Was ich ganz interessant finde und ich glaube, da werden wir uns ja auch irgendwie einig sein, je nach, also wahrscheinlich völlig egal, wer oder wie das Front Office aussieht nächstes Jahr, aber im Kader muss in der Offensive Line definitiv was passieren, sei es also durch den Draft wahrscheinlich eher nicht, aber durch die Free Agency oder sonst irgendwelche Sachen, aber das, also allein auch mit dem Spiel im Hinterkopf von gestern, das kann so nicht bleiben.
Ja.
Ich wollte gerade fragen, bist du noch da, aber die fehlenden Worte.
Also, nein, natürlich darf das nur nicht bleiben. Auf jeder Seite nicht. Also, wenn ich mir die Snapcounts von den Receivern ansehe, dann ist das fatal, wie viel DJ Chark gestern gespielt hat und nicht einmal angeworfen wurde, zum Beispiel. Der stand bei 44 Snaps auf dem Feld und hat nicht einen einzigen Pass in seine Richtung bekommen. Das ist schon krass irgendwie. Jonathan Mingo ist ein Rookie, da würde ich noch ein bisschen außen vor bleiben, aber der stand sehr, sehr häufig auf dem Feld, 95% der Snaps. Und über die O-Line brauchen wir eigentlich fast gar nicht sprechen. Das ist überall momentan nichts.
Was sagst du zu der Idee, also vielleicht ist Iki Ikwonu einfach kein Left Tackle, sondern ein Guard?
Ich finde es immer schwierig. Also man stellt sich das, also ich verstehe den Impuls zu sagen, Mensch, wir müssen mal dies ausprobieren und das ausprobieren. Das kann ich alles total nachvollziehen, ne? Weil es läuft nicht. Da musst du dann mal vielleicht dir überlegen, okay, was kann ich tun, um irgendwas zu verändern? Ich finde es schwierig. Du kannst ja nicht einfach irgendwelche Spieler, die ihr Leben lang auf einer Position gespielt haben, plötzlich umschulen auf eine andere Position. Nicht, also, und das auf dem Pro-Level. Klar sind die weiter auch als ein Amateur, sag ich mal so, ne? Also die sind, haben mit Sicherheit eine schnellere Auffassungsgabe, aber das ist halt ein bisschen was anderes irgendwie. Ich glaube, in der O-Line ist es fast noch ein bisschen einfacher. Er hatte ja, glaube ich, auch gesagt, irgendwie, man müsste mal gucken, ob man Laviska Shenault dann als Running Back nimmt oder so. Das ist halt was komplett anderes, meiner Meinung nach. Obwohl man mit dem halt kreativer umgehen kann, aber nicht als Running Back, sondern eher, ne, als Receiver im Backfield oder so. So ein bisschen kreativer umgehen. Iki als Guard würde zumindest das Problem lösen, dass er sich beim Passblock von über außen schlagen lässt, weil es dann ein über außen sozusagen nicht gibt, sondern da könnte er dann wirklich seine Stärken wahrscheinlich ausspielen und einfach mit seiner Kraft die Mitte dann abdecken. Der ist aber wirklich, also ich habe da gestern mal ganz besonders drauf geachtet, der ist wirklich richtig schlecht im Passblock. Ja, also
du kannst an dem vorbei. Also wenn ich sage ja. Du, dann meine ich.
Da meinst du nicht mich.
Aber ja, er lässt sich auslaufen über die Seite. Das ist absurd.
Das ist furchtbar. Also du musst ja nur antäuschen, dass du innen durchgehst und dann über außen laufen. Schnelligkeit schlägt ihn jedes Mal. Er kriegt einfach ja seinen Schwerpunkt, seine Füße nicht gut gesetzt dann in dem Moment und so. Also ich kann nicht so ganz nachvollziehen, wenn man weiß, dass das so seine Schwäche ist und dass man auf dem Level dann nicht daran arbeitet, um da sich merklich zu verbessern. So, also er ist mit dieser Schwäche schon aus dem College gekommen und ist jetzt in seinem erst zweiten Jahr, aber dennoch würde ich da gerne mal sehen, dass sich da was verbessert. Also als jemand, der viel Geld in seinem kurzen Sportlerleben verdienen möchte, würde ich doch in der Offseason sonst was dafür tun, wenn ich schon den Fuß in der Tür in der NFL habe. So, das kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen. Ich weiß aber auch, wie schwierig das ist. Also wenn du dafür kein Talent hast, hast du dafür kein Talent. Wie gesagt, für mich war es auch immer wahnsinnig schwierig und auch ich bin mit Schnelligkeit immer geschlagen worden. Wie gesagt, völlig anderes Level natürlich. Dennoch kann ich es so ein bisschen nachvollziehen, gerade auf der Pass-Protection-Seite als Tackle. Als Guard ist mir das sehr, sehr, also ich bin ja auch immer rumgeschiftet worden sozusagen. Als Guard ist mir das natürlich auch viel leichter gefallen, weil wie gesagt, da konnte man mich nicht durch Schnelligkeit schlagen. Wenn ich die Jungs neben mir stehen hatte, dann funktionierte das schon ganz gut.
Ja, also ich denke, kann das natürlich schon auch nicht so nachvollziehen oder also ne, nicht ansatzweise. Es liegt natürlich sehr nahe, das irgendwie so zu denken und gerade weil ja der Interior-Druck, also ne, der brauchst ja auch einfach stellenweise gar keinen Guard hinstellen.
Ja.
Aber ja, insgesamt auch der Rückschritt der Qualität ist einfach so absurd. Auch Bradley Bozeman spielt nicht ansatzweise so wie letzte Saison. Naja, langes
so
Thema.
Der macht so viele Fehler, das ist auch furchtbar. Also das ist nicht schön anzusehen und wir mögen ihn. Ne? Also das hört auch nicht auf. Ich finde den einfach immer noch weiter sehr sympathisch. Aber die Fehler, die er macht, also hätte er letztes Jahr schon so gespielt, hätten wir nicht gesagt, dass wir den unbedingt wieder brauchen als Center, weil momentan ist das wirklich nicht gut. Ich möchte an dieser Stelle aber trotzdem nochmal kurz sagen, also Nicky Bozeman musste da gestern auf Twitter ganz schön viel einstecken insgesamt. Und leider hat sie sich auch immer wieder versucht, gegen diese ganzen Trolle zu wehren.
Ist ja auch total normal, wenn ihr Mann als Profisportler Fehler macht, dass man sie dann natürlich auch online angreift, also ist ja völlig logisch.
Es ist so ekelhaft, einfach, weil ich für sie ja noch mehr einen Softspot habe, sogar noch. Ja, ganz furchtbar. Also das hat sie auch sichtlich mitgenommen. Da wären wir dann aber wieder bei den Fans, was ich nicht nachvollziehen kann. So.
Ja, kann ich auch ganz viel nicht, aber das soll.
Dann stellt euch vor, Bradley Bozeman, und sagt's ihm mal ins Gesicht, traut euch mal, ihr kleinen Menschen. Ja, das ist sehr furchtbar.
Wir gehen weiter und spielen euch den Danny vor. Finde ich lustig heute. Dennis und Danny.
Ja.
Als ob es Absicht wäre. Der hat auch eine schöne Nachricht.
Hallo Panthers Community. Hallo Moritz. Hallo Kai. Der Danny hier aus dem wunderschönen Main-Kinzig-Kreis in Hessen. Ich habe mich ja schon lange nicht mehr zu Wort gemeldet und nach der Mid-Season-Folge wird es mal wieder Zeit. Das Resümee der Sprachnachrichten. Herr Kollege Andi, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Genau das ist der Punkt. Genau so, finde ich, sollte ein Panthers-Fan denken. Da stehe ich voll und ganz hinter. Und den anderen würde ich ehrlich mal mitgeben, lasst der Mannschaft ein bisschen Zeit. Ein Umbruchjahr ist ein Umbruchjahr. Da kann es sehr gut passieren, dass nicht viel funktioniert, dass nicht allzu viel läuft, außer die Nase. Aber das ist eine Geschichte, die muss sich aufbauen, das muss sich alles zusammenfügen. Die Coaches sind neu, auch untereinander neu. Der Staff muss sich auch erstmal einarbeiten. Und wie Kai so schön sagte, es wird besser mit Thomas Brown als Playcaller. Bei Bryce Young sind Entwicklungen zu sehen. Ja, wir brauchen mal neue Receiver. Wir brauchen vielleicht kreativeres Playcalling. Vielleicht mal ein weiteres Öffnen des Playbooks. Aber das sind alles Sachen, die mit der Zeit kommen. Und ich würde jetzt nicht nach einer halben Saison und in einem kompletten Umbruchjahr mit so vielen neuen Spielern, neuen Coaching-Staff und neuen Konzept gleich nach dem einen oder anderen Rauswurf schreien. Zu Scott Fitterer muss ich ehrlich sagen, wer weiß eigentlich, wie viel Scott Fitterer selber entscheidet, wie viel von den Entscheidungen, was Spieler betrifft, von oben kommt. Also sprich, eine Wunschliste von Frank Reich für dieses Jahr, eine Wunschliste von David Tepper, der den ganzen Spaß ja auch bezahlt am Ende des Tages. Wer weiß, inwieweit er wirklich eigene Entscheidungen trifft und inwieweit er das vorgegeben kriegt. Weil er agiert ja doch öfters mal sehr, sehr clever, wie er auch mal aufgefallen ist. Ich finde, um das nochmal zu betonen, man sollte der ganzen Sache ein bisschen Zeit lassen. Man sollte sehen, dass das halt ein Umbruchsjahr ist, ein Übergangsjahr, ein Aufbaujahr. Und man sollte sich auf die Entwicklungen innerhalb des Teams konzentrieren und dort, wo Not am Mann ist, dort, wo Baustellen sind, in der Free Agency und im Draft nochmal nachbessern. Weil wild irgendwas hin und her traden ist vielleicht auch nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Und von daher, keep calm, keep pounding. Das wird schon. Ich wünsche euch was.
Vielen Dank, Danny, für diese doch sehr positiven Nachrichten. Das ist doch auch schön, wenn, wenn es noch Fans gibt, die so denken wie du. Finde ich sehr schön.
Ja, total.
Wir werden das jetzt auch mit dem Folgenden mal mit auseinandernehmen. Würde ich dir bei einigen Punkten auf jeden Fall zustimmen. Bei anderen das können wir vielleicht diskutieren. Aber Kai, ich glaube auch, ne, ich meine, der Punkt, warum die Frustration ja nicht nur bei uns, sondern ja auch bei vielen Fans ja so sind, ist ja, dass man oder ist ja fast viel verlangt ist zu sagen, naja, nehmt halt diese eine Saison jetzt als Umbruch oder als ja Neuaufbausaison hin, weil das hat man denen ja jetzt auch schon die letzten 4 Jahre immer wieder erzählt. Also das ist, glaube ich, natürlich der Hauptpunkt, ne? Wenn er sagt, naja, das braucht natürlich Zeit, das ist alles richtig und über Erwartungshaltung in der Saison, da haben wir jetzt auch schon im Podcast sehr viel gesprochen, dass die unterschiedlich ist bei vielen, das ist ja auch in Ordnung, hängt ja dann auch jeweils immer davon ab, ne? wie man sowas einschätzt oder ja auch wie tief man sich damit auseinandergesetzt hat, um sich da irgendwie irgendwas zu wünschen oder nicht zu wünschen. Mhm. Also das ist natürlich schon einfach ein Punkt, ne? Wenn jetzt die letzten 3 Jahre jetzt nicht halb so katastrophal gewesen wären, wäre es jetzt vielleicht auch gar nicht so, also von der Frustrationsschwelle her so groß, oder?
Ja, das glaube ich auch. Also die Frustration ist so groß, weil sich das alles aufgebaut hat in den letzten Jahren. Wir merken es doch selber, ne? Das ist so, viele Spieler mussten gehen. Wir befinden uns im Grunde genommen seit jetzt 4 Jahren, 5 Jahren in einem Umbruch. Also das wird uns ja jetzt schon länger gesagt. Und jetzt haben wir eine Mannschaft, die wir so nicht kennen. Also wir haben keine richtigen Identifikationsfiguren, welche die es werden können. Bryce Young zum Beispiel, der es werden sollte, bitte. Brian Burns, der mit Sicherheit eine ist, aber das ist noch ein bisschen wenig vielleicht. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, dass man frustriert ist. Und ich verstehe das auch, dass man Geduld haben muss. Wie gesagt, viel zu lange jetzt schon. Und du sagst es ja selber, Erwartungshaltung. Deine Erwartungshaltung war jetzt gar nicht so groß am Anfang der Saison. Ich glaube, sie war trotzdem nicht so klein, wie sie jetzt letztendlich dann ist.
Nee, also keine Ahnung. Ne? Selbst wenn wir werden es am Ende der Saison nochmal zusammenfegen, aber ich habe ja schon auch irgendwie gesagt, naja, vielleicht sind da schon 8 oder 9 Siege drin, rein theoretisch. Ne? Ich sehe jetzt gerade keinen mehr.
Ja, nächstes Wochenende gegen die Titans, ne? Naja.
Wäre jetzt auch wieder so ein Team, wo man sagt, ja, aber hätte jetzt auch gesagt, klar, gegen die Colts und gegen die Bears hätte man auch gewinnen müssen.
Ganz genau. Ja, das Ding ist, also das Hauptding ist, ich glaube, ich wäre jetzt auch gar nicht so, es sind einfach zu viele Negativpunkte, die einen da so ein bisschen verzweifeln lassen, weil auch wenn das Ganze, wie gesagt, Zeit braucht, auch da stimme ich Danny zu, aber dennoch, hast du einen Rookie-Quarterback dir geholt und die Grundvoraussetzung, die ich dann denke, die man schaffen muss für so einen Rookie-Quarterback, ist, ihn so zu schützen, dass er nicht halb zerrissen wird in jedem Spiel, wo sowieso schon deine Angst ja eigentlich ist, ist der nicht vielleicht ein bisschen klein, verletzt er sich nicht schnell? Also das kann man sagen. Nein, er verletzt sich nicht ziemlich schnell. Das haben sie getestet in dieser Saison.
Gestern auch wieder ordentlich.
Genau.
7 Mal oder so.
Ja, ich glaube 6 waren es nachher, aber ja noch einige Hits mehr sozusagen, die er einstecken musste. Also der hält eine ganze Menge aus. Ich glaube, das hatte Dennis auch in seiner Nachricht gesagt oder so, ne, dass der sich wundert, dass der überhaupt noch wieder aufsteht irgendwie. Der kann Druck ganz schön absorbieren. Das ist schon ganz schön krass, aber das wäre so die erste Grundvoraussetzung gewesen, die ich mir gewünscht hätte, also wirklich eine O-Line, die den Quarterback schützt und dann im Optimalfall noch ein Target mehr, was ihm ein bisschen Erfahrung sammeln lässt.
Ja, also ich würde es mal, also im Punkto Entwicklungspotenzial so zusammenfassen. Ne? Also, dass er die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln und die ist natürlich schwer gerade.
Hast du ihn gegen Ende des Spiels auf der Bank da sitzen sehen, nachdem er irgendwie, glaube ich, diese Sack-Serie eingesteckt hat?
Um ehrlich zu sein, nicht. Ich habe dann wirklich im vierten Viertel dann nur noch halb zugeguckt, weil die Motivation war sehr im Keller,
Das also er saß, im Grunde genommen saß er nur noch da, hat nicht mehr groß gelächelt, aber jetzt auch nicht irgendwie, also er hat nicht sehr offensichtlich verzweifelt ausgesehen, aber so, dass du in seinem Gesicht wirklich gesehen hast, dass er keinen Spaß hat irgendwie, also so, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber so den Tränen nahe irgendwie so nach dem Motto, also so ich versuche gerade irgendwie gute Miene zum bösen Spiel zu machen, aber lächeln kann ich jetzt nicht mehr, weil warum sollte ich jetzt hier lächeln, nach dem, was ich gerade eingesteckt habe und so. Also, was ist denn, du freust dich, als Rookie in die NFL zu kommen, vielleicht auch als First Overall in die NFL zu kommen, das ist was ganz, ganz Besonderes, deine Rookie-Season, und da musst du sowas miterleben. Ich finde das so unfair ihm gegenüber einfach. Das macht mich wirklich sauer. So, das ist halt das, was ich, wo ich da ganz, ganz viele gemeine Gedanken habe. Nicht gegen Bryce Young, wie gesagt, der Junge kann da am allerwenigsten für. Aber mich macht es sauer, dass niemand in der Lage ist, ihn zu schützen oder ihm das Umfeld zu schaffen, so dass man so ein bisschen mehr sehen kann, und ständig wird auf ihn eingedroschen. Also das ist so mein Hauptpunkt, den ich nicht nachvollziehen und auch nicht akzeptieren kann.
Lass uns mal uns dem, wie sagt man denn, na, fällt mir jetzt kein Sprichwort ein, wir nähern uns jetzt mal von oben an. Ich hatte gerade irgend sowas, lass uns mal uns den, keine Ahnung, mit durch das
Pferd vom Schopf aufzäumen.
Ja, ich war gerade, ich hatte irgendeine Essensassoziation. Sollen wir uns mal dem Schokokern durch den Teig. Ja, ich weiß, du bist komisch. egal. Du
weißt, was ich meine. Schokolade. Ugh. Ja.
Kai ist komisch. Ja, ich habe mir zuerst überlegt, wie können wir denn anfangen? Müssen wir von innen nach außen gucken oder gucken wir von außen nach innen? Und ich dachte dann, na, ich glaube, von außen nach innen ist historisch, also ne, auch einfach die letzten Jahre zusammengefasst, etwas einfacher anzugucken. Und wir haben es jetzt so noch nicht gemacht, immer mal wieder so angesprochen, aber wir müssen, glaube ich, schon auch mal über David Tepper reden. So ein bisschen. Das kam jetzt auch in den Sprachnachrichten immer so ein bisschen mit, liest man natürlich auch sehr gerne. Wenn wir jetzt super gemein sind, dann würden wir auch sagen, gut, David Tepper ist schon halt auch so ein bisschen die Wurzel des Übels, jetzt arg überzogen. Aber ich meine, einen General Manager oder ein Team oder einen Kader oder einen Quarterback kannst du tauschen, den Besitzer eher nicht. Der verkauft vielleicht, wenn er keine Lust mehr auf das Team hat, oder ne, dann hat er seinen, also er wird es mit Sicherheit heute teurer verkaufen können, als er es gekauft hat. Von daher wird er sein Geld damit gemacht haben. Aber weiß ich nicht, ob man das den Panthers-Fans wünschen kann, weil ja auch bei einem potenziellen Besitzerwechsel ja immer die Gefahr besteht, dass das Team vielleicht umzieht. Weiß jetzt auch nicht, ob irgendjemand Bock hat auf die San Diego Panthers oder so. Fiel jetzt gerade keine bessere Stadt ein. Aber ja, David Tepper jetzt in seiner, und seit gestern amtlich, weil es nicht mehr einzuholen ist, in seiner sechsten Losing Season als Besitzer der Carolina Panthers. Das kann ihn nicht zufriedenstellen. Es kann letztlich und natürlich für alle, aber insbesondere für ihn natürlich auch nicht der Anspruch sein, als Besitzer eines NFL-Teams, das so unerfolgreich und so, ja, Rock Bottom der Liga ist, dass du beim Heimspiel immer mehr Auswärtsfans da hast, wie Heimfans? Was ist denn das Gegenstück zu Auswärtsfan?
Heim.
Heimfan.
Auswärtsspiel, Heimspiel. Also,
ja, aber so als Auswärtsfan. Ja, egal. Also viel mehr wie jetzt Panthers-Fans halt einfach im Stadion sind. Das ist seit Jahren, debattieren wir das ja auch immer wieder. Das kann ja schon mal nicht sein Anspruch sein. Er hat immer sehr groß erzählt, ne? Und hier, er will den Erfolg und er will den Erfolg nachhaltig. Er hat sich jetzt aber leider ja in den letzten Jahren nicht unbedingt geduldig gezeigt. Finde ich, begann mit 2019 mit Ron Rivera, der ja mit Sicherheit, was Trainererfolg angeht, mit Sicherheit diskutabel war. war trotzdem ja irgendwie gemein, denn die 2019er Saison bzw. 18er Saison wäre vermutlich anders gelaufen, wenn der Quarterback gesund gewesen wäre. Klar, das ist natürlich alles hätte, wenn und wäre. Da hat er keine Geduld gezeigt. Das ist jetzt vielleicht auch in Ordnung, weil ein neuer Owner natürlich seinen eigenen Stiefel, Stempel haben möchte.
Genau.
Sehen wir immer wieder. Apropos Ron Rivera, werden wir wahrscheinlich in Washington auch bald sehen. Dass da
die spielen übrigens gegen die Dallas Cowboys am Donnerstag um 22:30 Uhr.
Ja gut, also so wie Washington gestern verloren hat, ja. Anderes schwieriges Thema. Ja, dann eben mit Matt Rhule in dem Ansatz. Wir probieren was völlig Neues, holen uns einen dekorierten College-Program-Builder, geben dem unfassbar viel Geld. Ja, hat nicht funktioniert. Ob er jetzt da ungeduldig war, weiß ich nicht.
Nee.
Bei Matt Rhule würde ich sagen, war die Notbremse gerechtfertigt. Tendenziell eher zu spät.
Die Idee, den zu holen, kann ich nachvollziehen.
Ja, ja, ne?
Program Builder und so, da willst du halt, da hast du eine gute Idee und die war mit Sicherheit nicht schlecht. Die Umsetzung war dann letztendlich, da kann David Tepper natürlich wahrscheinlich relativ wenig für, hat halt nicht funktioniert. Matt Rhule ist halt kein NFL-Head Coach sozusagen irgendwie. Das bekommt er nicht hin. Und ja, ich sehe, also zu ungeduldig war da definitiv nicht, vielleicht eher zu spät, aber ich glaube, das ist schon okay, dass wenn du so viel Geld dafür bezahlst, dass du dann auch ein paar Jahre erstmal geduldig sein willst, also ja.
Genau, bei Frank Reich, wir wissen glaube ich gar nicht, was er für einen Vertrag hat, wenn ich da richtig informiert bin, so weiß nämlich wirklich keiner, ob er eine Zeitklausel hat und wie viel Geld, ich glaube, das ist tatsächlich nicht bekannt. Weil es nicht bekannt sein muss, ne? Bei einem Trainer, bei einem Spieler ist das natürlich was anderes.
Genau.
Jetzt könnte ich ja auch wieder gemein sein und sagen, ja, sorry, ihr wolltet doch alle einen offensive-minded Head Coach. David Tepper wollte auch einen. Er wollte dann den Players-Coach Steve Wilks nicht behalten, auch wenn sich alle Spieler für ihn ausgesprochen haben, wenn er es irgendwie geschafft hat. Gut, offensichtlich, wie hieß es ja dann damals, hat Frank Reich beim Interview besser performt. Haben natürlich von den Fans, haben es natürlich alle gewusst, ne? Haben wir ja schon besprochen, dass Frank Reich auf jeden Fall die bessere Wahl ist. Jetzt haben wir den Punkt, und das hatten wir, glaube ich, schon auch mal versucht, so ein bisschen zu durchsteigen, ist das System Tepper irgendwie nicht so erfolgreich ist, gerade aufgrund seiner Mitsprache oder seinem Mitspracherecht oder seiner Einflussnahme auf das Football-Geschehen. Mhm. Das ist natürlich jetzt hier vom Sofa aus natürlich super, super, super schwierig, ne? Aber jetzt war er ja, also ne, ist er einfach ein Hedgefonds-Manager, ne, hatte Minority-Anteile an den Steelers und ja, war halt irgendwie Sportsfan und mit Sicherheit ja unfassbar erfolgreicher Geschäftsmann. Aber ob er so das sportliche Händchen oder Talent hat, da irgendwie den richtigen Trainer, General Manager irgendwie auszusuchen, weiß ich nicht, das würde ich ihm jetzt irgendwie so ein bisschen absprechen wollen.
Das würde ich jedem Hedgefonds-Manager absprechen wollen. es ist einfach so. Also aus meiner Sicht, du wirst ja nicht so eben mal einfach NFL-Team-Owner. So, es gibt 32 Teams, die sind in zum Teil sehr festen Händen und wenn du erstmal so ein Team hast, dann lässt du es nicht so schnell wieder gehen, weil gerade wenn du so viel Geld hast wie David Tepper, dann hast du da ja ein Spielzeug, mit dem du umgehen kannst und mit dem du machen kannst, was du willst. So, du hast gesagt, es ist wahrscheinlich jetzt schon mehr wert als damals, als er es gekauft hat. Insofern hat sich das auch schon gelohnt. Aber das ist ja nicht der Punkt, auf den er achten muss. So, ne? Also ich glaube, er hat genug Geld. Das ist jetzt kein. Darum geht es ihm in erster Linie nicht, sondern ihm geht es um Reputation und Erfolg und um, ja, einfach, wie gesagt, ein Milliardärsspielzeug,
eine Franchise. Wenn man es versucht runterzubrechen und sagt, er ist Unternehmer, der ein Produkt verkauft, und ich meine, nichts anderes tut er ja, er hat ein ziemlich scheiß Produkt gerade. Seit vielen Jahren. Also er kann es zwar, er kann sein Unternehmen verkaufen und wird damit mehr Geld verdienen, aber sein Produkt verkauft sich gerade sehr, sehr schlecht.
Genau.
Ich glaube, so kann man es runterbrechen.
Genau, und ich glaube nicht, dass er die Franchise oder dass er die Franchise verkauft, das glaube ich nicht, sondern er wird alles daran setzen, um das Produkt wieder besser zu machen, weil das ist ja sein Ziel. Also es ist ja, er sagt mit Sicherheit jetzt nicht nach den Jahren, ach komm, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf, jetzt lasse ich mein Spielzeug hier liegen und gebe das irgendwem anders.
Kann ich mir bei ihm nicht.
So, ja, deswegen, und er kommt ja nicht so einfach wieder an ein neues Team. Insofern wird er wahrscheinlich das Team oder dieses Franchise nehmen und aufbauen wollen. Das ganz Normale, was halt Owner so gerne machen. Natürlich, das sagen ja auch, haben wir, glaube ich, in vielen Sprachnachrichten auch immer bekommen, ich kann nachvollziehen, dass er mitreden möchte, weil er hat ja auch sehr viel Geld da reingesteckt. Ja, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Das ist dann aber so ein bisschen falsches Alpha-Tiergehabe. Das ist das, was man auch immer ja verurteilen kann, im Grunde genommen, wenn man mal hier in die heimische Bundesliga, in die Fußball-Bundesliga schaut, wenn man sich gerade hier so im nördlichen Raum anschaut, wenn Michael Kühne mal wieder das Portemonnaie für den HSV aufmacht, aber das immer alles an Bedingungen knüpfen will, wo dann immer die HSV-Fans auf die Barriere gehen, wo ich dann das aber nachvollziehen kann, weil dem gehört der Verein nicht und der gibt euch das Geld. Also natürlich will der da mitsprechen, ergibt aber keinen Sinn, weil der hat einfach gar keine Ahnung von den Tiefen des Fußballs sozusagen. Genauso wie David Tepper auch nicht in die Tiefen des Fußballs gucken, des Footballs gucken kann, so wirklich. Der braucht wirklich, und das hat er jetzt noch nicht erkannt bisher, weil ich glaube, er denkt immer noch, dass er das Ganze drehen kann. Im Grunde genommen muss er dafür sorgen, dass ein starker General Manager eingestellt wird, der wirklich sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt und knallharte Entscheidungen trifft, also die vielleicht auch so ein bisschen in seinem Sinne sind. Aber wenn, ne, das ist, hat Danny ja auch in seiner Sprachnachricht mit eingebracht, wie viel entscheidet Fitter eigentlich wirklich, Fitterer. Wenn Fitterer nicht viel entscheidet, dann ist das aber ganz schön traurig, weil dann ist er nur eine kleine Marionette von David Tepper. So, und dann verstehe ich sein Jobprofil nicht.
Genau, und um das nochmal auf die Geschäftswelt runterzubrechen, ein Firmeninhaber hat ja trotzdem, oder ein Besitzer von einem großen Unternehmen, muss man ja trotzdem bei den Zahlen sagen, hat ja trotzdem einen CEO, einen Geschäftsführer.
Ja.
Und der Geschäftsführer ist in erster Linie erstmal dafür verantwortlich, wie das Unternehmen geführt wird, welche Leute da eingestellt werden. Klar, jetzt erstmal so in der Management-Ebene oder so. Klar, gibt es jetzt noch irgendwie Spezialfälle mit, wenn es Börsenunternehmen wäre, keine Ahnung, Aufsichtsrat etc., ist jetzt da nicht so. Aber der CEO sollte das Unternehmen führen, weil der hat vielleicht einfach die gewisse Berufserfahrung, Kontakte, Netzwerke, also kennt sich in diesem Ding richtig aus und hat im Zweifelsfall, um es jetzt vereinfacht zu sagen, nicht einfach das Unternehmen irgendwie geerbt, was halt zum Beispiel bei vielen NFL-Besitzern der Fall ist, ne, das in Familienhand liegt oder so.
Genau. Genau. Und das, also wo ich das auch hier lese noch, weil du es aufgeschrieben hast, die Pressekonferenz von Frank Reich, wo er sagt hier, es macht jetzt nicht unbedingt Spaß, nach so Niederlagen am Montag sich mit David Tepper zusammenzusetzen. Auch das ist wieder eine Geschichte, hol dir einen starken General Manager und dann heißt es nicht, dass Reich sagt, es macht mir keinen Spaß, mich mit David Tepper am Montag hinzusetzen, sondern es macht mir keinen Spaß, mich mit dem GM zusammenzusetzen. So, weil ich
oder finde, von mir aus in der Runde oder so, ne? Was weiß ich.
Wie auch immer, also wie sie das auch immer darüber reden wollen, aber jeder muss seine Aufgabe verstehen und seine Aufgabe haben. Genauso wie du es halt gerade gesagt hast. So, David Tepper hat nicht den Überblick in die Sportwelt. Den sollte der General Manager haben und der sollte halt stark sein, um knallharte Entscheidungen von mir aus treffen zu können. Und sich auch von David Tepper nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Sollen die zusammensitzen, jede Woche einmal und sich die Köpfe einschlagen, aber am Ende muss dann der General Manager die sportliche Entscheidung treffen. Kann sich natürlich einen Rat von David Tepper holen, wenn der oder seine Meinung sich anhören, aber Aber wenn es wirklich so sein sollte, dass Fitterer immer wieder einknickt, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das wäre wirklich sehr eigenartig, dann passt es nicht zusammen. Aber man sieht ja schon, wie viel die Tappers Mitspracherecht in allen möglichen Belangen bei den Panthers haben wollen. Und das kann nicht funktionieren. Und ich hoffe, dass David Tepper das sehr bald merkt und entsprechend handelt und sich da so immer mehr aus diesem sportlichen Bereich zurückzieht.
Ja, also ein Punkt, der ist mir jetzt diese Woche noch untergekommen. Was wir ja schon mal gesagt hatten, war ja, als David Tepper ja diese Art, dieses Komitee ins Leben rief, um den neuen Headcoach zu suchen. Und da haben wir schon viel so gedacht, ist interessant, da ist jetzt seine Frau, ist da jetzt auch mit dabei. Will man ihr ja nicht absprechen. Ich meine, sie ist immerhin auch, also sie wird ja auch als Besitzerin geführt. Da werden die ja irgendwie mal eine Übereinkunft getroffen haben, weil sie ist nicht nur einfach seine Frau, sie gilt ja schon auch als Besitzerin, so wenn ich das richtig verstehe immer. Zumindest stellt sie sich ja auch so vor. Und sie war ja auch dann maßgeblich in diesem Trainerauswahlkomitee irgendwie drin. Ich denke, ja, von mir aus, ja, habe ich ja Verständnis, wenn da jemand von den Ownern drin ist. Es sah aber halt irgendwie so aus, ja, keine Ahnung, ist auch wieder so ein Tepper-Move halt irgendwie hier. Wir entscheiden da jetzt mal irgendwie was mit. Klar, nicht falsch verstehen, was sie auch irgendwie müssen. Klar, sie müssen es bezahlen, aber war irgendwie komisch. Und das gleiche Gefühl hatte ich diese Woche nochmal, als dann Nicole Tepper beim O-Line-Training zugeguckt hat. Vielleicht hat sie auch einfach nur so zugeguckt, weiß man ja nicht. Aber das hatte jetzt natürlich in dieser Zeit jetzt, wo wir gerade sind, mit diesem schlechten Team und mit dieser schlechten O-Line. Oh, die Chefin guckt beim O-Line-Training zu. Mal gucken, ob der James Campen morgen noch einen Job hat oder so. Das ist schon wieder, also allein das zu denken, ist ja schon total absurd. Weil es auch da, es, also Position Coaches sowieso nicht, aber es sollte nicht in der Macht von David oder Nicole Tepper liegen, wer da gerade entweder O-Line-Trainer ist oder welcher von den Offensive-Linemen ihnen gut gefällt oder nicht. Das hat für mich einfach so ein, ja, das passt irgendwie nicht zusammen.
Wenn sie sich da wirklich raushalten würden, dann würde das ja auch gar kein Thema sein, letztendlich. Dann würde ich sagen, hey, natürlich darf sich der Besitzer oder die Besitzerin sich das Training angucken.
Klar.
Also wenn ich Besitzer wäre, würde ich auch jedes Mal zum Training gehen, wahrscheinlich, und mir das alles schön angucken.
Klar, ich würde die Playlist auflegen oder so.
Ja, auch das. Aber ich würde tatsächlich keine sportlichen Entscheidungen treffen. Ich würde sie treffen wollen, weil ich da Bock drauf habe. Und ich würde das dann wahrscheinlich meinem General Manager oder dem Coach auch mal sagen. Sag mal, was hältst du denn davon, das so zu machen? Und dann, wenn mir der Coach das erste Mal den Vogel zeigt, dann würde ich halt sagen, ja, okay, dann nicht.
Also in Pittsburgh haben wir damals übrigens eine 3-4 Defense gespielt. Das war total gut. Können wir das hier auch machen?
Ja, und ne, also er darf ja, von mir aus kann er solche Fragen stellen. Ich würde ihm jetzt mal so ein bisschen unterstellen, dass er sagt, ich will, dass wir das so machen. Aber ich verstehe halt nicht, wer da, also Menschen ohne Rückgrat machen, sagen dann wahrscheinlich, ja, dann machen wir das so, wie sie das wollen. Das kann ich halt nicht nachvollziehen. Deswegen meine ich, du brauchst eigentlich jede Position dort auch wirklich stark besetzt.
Ja, lass uns mal zum General Manager kommen, zu Scott Fitterer. Bei einem NFL-GM, der ist natürlich, da passt das CEO-Beispiel natürlich nur so bedingt, weil ja im Grunde genommen ja die ja nicht nur die, oder ne, da tauschen sich ja auch so ein bisschen die Rollen oder sind so ein bisschen wechselseitig mit General Manager und Head Coach, weil ne, der General Manager natürlich in erster Linie erstmal so für die Kaderplanung und Bereitstellung irgendwie zuständig sein sollte. Und der Head Coach dann ja manchmal, ne, das hat man ja bei Matt Rhule damals auch gesagt oder auch bei Frank Reich, ne, selbst wenn er jetzt als offensiver Coach das Playcalling abgeht, dann ist er halt eher so ein CEO-Guy irgendwie. Klar, ich meine, er ist dann ja auch der Head Coach und kann Spieler mit entlassen oder, wobei, nee, das macht dann auch eigentlich der General Manager, aber da gehen die Kompetenzen so ein bisschen ineinander. Und wenn wir jetzt gerade nochmal so auf die Hauptaufgabe so vom GM, Kaderplanung oder Bereitstellung dahin gehen, also da muss man jetzt einfach sagen, es passt halt einfach überhaupt nicht. Also das ist wirklich Failure all over the way.
Ja, genau, von vorne bis hinten.
Von vorne bis hinten. Und jetzt will ich auch nicht schreien, werft Scott Fitterer raus, aber wieder im Geschäftsleben, wenn der CEO Entscheidungen trifft, die maßgeblich zum Nachteil des Unternehmens sind, was wirtschaftliche Einbußen etc. Bedeutet, dann hat das Konsequenzen. Und bei Scott Fitterer, da könnten wir jetzt, glaube ich, schon so 5 Punkte aufzählen, wo man sagt, hey, das ist nicht gut. Fand ich diese Woche in der Pressekonferenz sogar interessant, da wurde Frank Reich ja auch gefragt, sag mal, habt ihr eigentlich eure O-Line nach der Erfahrung im letzten Jahr einfach völlig falsch eingeschätzt oder falsch bewertet? Ich weiß jetzt gar nicht, was er darauf gesagt hat. Aber also das haben sie offensichtlich. Mhm. das war ja dann theoretisch ja sogar schon, wenn man so weit gehen will, auch in der Preseason ja ein bisschen zu sehen. Müsste man sich nochmal vergleichen, aber das sah da schon nicht so prickelnd aus. Wide Receiver. Völlig falsch eingeschätzt, völlig falsch geplant, völlig katastrophal, vielleicht dann auch gedraftet. Adam Thielen ist, der spielt wahrscheinlich gerade eine der die Saison in seinem goldenen Sommer oder wie sagt man so, die
goldenen
im goldenen Herbst, ne, in seinen letzten Jahren. Keine Ahnung, wo der nächstes Jahr spielt, aber was der da an Bällen fängt und fangen muss, das ist nicht normal für einen 33-jährigen Slot-Receiver oder so.
Ja. Klare Nummer eins, die absolut. Klare Nummer eins.
Also allein an seinen Zahlen und er ist auch, überleg mal, du hättest die nicht, dann
ja.
Wäre da, gäbe es vielleicht
dann
mal ein Field-Goal
oder
so, hättest du gar nichts.
Ja, genau.
So, und jetzt sind da Receiver im Kader, Terrace Marshall, Zweitrunden-Pick vor 2 Jahren. Gut, DJ Moore weggegeben, die Entscheidung musste man halt treffen oder halt nicht. Die kann man jetzt auch, braucht man eh nicht mehr diskutieren, aber Jonathan Mingo gedraftet, okay, Rookie. Aber dann werden DJ Chark getradet. Wird nicht angespielt und dann gibt es irgendwelche undrafted Free Agents wie Michael Strachan, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Also hatte er jetzt auch erst nur zwei sichtbare Momente. Aber das ist ja einfach katastrophal. Von anderen Draftpicks ja mal abgesehen, DJ Johnson oder ich meine DJ Johnson, oder? Ich komme mit dem immer durcheinander.
Ja, ja, du meinst DJ Johnson.
Ja, das sind ja schon ein paar Sachen, wo man sagt, ey, also wenn man da allein vergleicht, was da auf der Bank sitzt oder was inactive ist, beziehungsweise was ihr da irgendwie spielen lasst, das ist völlig absurd. Ich weiß nicht, ob dir da noch ein Punkt einfällt, aber das wäre für mich so Kaderplanung 6. Also das ist ja nicht mal mehr ausreichend.
Nein, fällt mir nicht ein, weil das ist halt das, was seine Kernkompetenz halt machen sollte. Und das hat halt, also das funktioniert halt hinten wie vorne nicht. Ich habe es letzte Woche ja schon gesagt, unsere Erstrunden-Picks, die könnten auch wir beide picken. Und das wäre immer gut gewesen, weil die waren halt immer in den Top Ten. Und einen Top Ten-Pick richtig zu treffen, ist nicht so schwer. So, dass das Scott Fitterer kann, kein Problem. Aber alles andere ist einfach Grütze. Also ich erinnere mich gar nicht mehr an die Late-Round-Picks, die wir da gemacht haben, so richtig.
Dieses Jahr?
Ja, oder dieses Jahr würde es immer noch ausklammern. Ne? Also Jonathan Mingo muss auch viel Kritik einstecken, weil der sich halt nicht freilaufen kann. würde vielleicht nicht so auffallen, wenn du mehrere, also wenn du, wenn du neben vielen noch einen anderen Receiver hättest, der sich frei läuft, auf den sich die Defense konzentriert, dann würde wahrscheinlich Jonathan Mingo auch so ein bisschen sich besser entwickeln können oder so. Deswegen, den würde ich heute, den würde ich mal rausnehmen. Aber ich meine, so in den letzten Jahren, was haben wir denn da in den späteren Runden gedraftet, was uns jetzt, also der jetzt immer noch spielt und uns weiterhilft und nach vorne bringt? Gibt's da was?
Ja, manchmal gibt's noch hier so ein, der ist jetzt aber auch schon, glaube ich, im dritten oder im vierten Jahr, Cornerback. Ja, komm jetzt nicht mit dem Namen. Der hat am Anfang der Saison hat er ziemlich gut gespielt. Ich meine nicht. Oh.
Ist der auch verletzt?
Kann gut sein.
Wahrscheinlich, ne? Sonst würde er ja wahrscheinlich spielen.
Also ja, gibt es schon zwei, drei, aber es ist jetzt nicht so ein, so ein Goldstück dabei gewesen, ne?
Genau, also nichts, was du da irgendwie richtig, richtig triffst und richtig, ja, wo du staunst und denkst, wow, das ist aber richtig geil. Also meine, insofern.
Chuba Hubbard vielleicht, was war der dritte, vierte Runde oder sowas?
Ja, vierte Runde, glaube ich. Aber das ist ja jetzt auch eher Zufall. Der hat die letzten Jahre jetzt auch nicht wirklich gefallen und jetzt ist er halt besser als Miles Sanders.
Achso, Entschuldigung, ich habe Miles Sanders vergessen in der katastrophalen Kaderplanung.
Ja, und das kommt ja auch noch dazu, ne? Also die, nicht nur die gedrafteten Spieler, sondern auch die Spieler, die du dann holst. Entweder du bezahlst sie über Miles Sanders oder du holst dir Spieler aus dem zweiten, dritten Regal. Also du weißt, dass deine Starting Guards nicht von Anfang an auf 100% laufen werden sozusagen, holst dir aber keinen Ersatz irgendwie, der die wirklich ja adäquat ersetzen kann und wunderst dich, dass es dann schief geht, wenn dann leider Christensen direkt wieder ausfällt und ich würde jetzt mal behaupten, dass Christensen aber trotz alledem auch nicht, ja, den, also wenn man den könnte man auch wahrscheinlich gegen einen besseren ersetzen.
Ja, so. Klar.
Und keine Ahnung. Und dann kommt Austin Corbett wieder. Der ist natürlich auch noch nicht bei 100%, obwohl er die Line schon auf seiner Seite ein bisschen besser macht. Aber also das passt einfach hinten und vorne nicht. Diese gesamte Kaderzusammenstellung passt entweder nicht zu dem Spielstil, den du spielen willst. Ich wüsste allerdings auch nicht, was du mit diesem offensiven Kader spielen möchtest, das dann funktionieren würde. Also das, also aus meiner Sicht können wir das kurz machen. Ne? Das, die Kaderplanung, das, was du gesagt hast, ist einfach kompletter Müll, und das ist halt seine Aufgabe gewesen und deswegen bin ich der Meinung, dass tatsächlich Scott Fitzgerald gehen muss und da dann, wie gesagt, ein starker GM an seiner Stelle übernehmen sollte und das vielleicht nicht zu spät, damit er sich damit auseinandersetzen kann, wie die neue Saison geplant werden muss.
Ja, ne, also als Konsequenz, so wie ich es vorher sagte, schlecht mit Ressourcen und Budget umgegangen. Nachhaltig. Und ich meine jetzt nicht den First Overall Pick, da bin ich immer noch fein mit, dass man das
gemacht hat. Genau, das muss man versuchen und das ist, wenn du dich für einen Quarterback entschieden hast und sagst, Bryce Young ist der Mann, da bleibe ich, also da kann man auch wirklich bei bleiben, dass das definitiv keine falsche Entscheidung war. Aber alles andere, wie gesagt, Free Agency und die späteren Runden im Draft, das passt halt nicht, auch wenn man immer noch an das erste Jahr denkt und sagt, ja, aber da hat er doch wahnsinnig viele Picks generiert, ja. Rausgekommen ist, genau, ein Longsnapper, juhu. Rausgekommen ist trotzdem nicht viel. Ich meine, das ist Scott Fitterers erste Stelle als GM, glaube ich, ne?
Den ja, der doch, war ja so rechte Hand vom GM bei den Seahawks. Also
auch, ja.
Aber halt, ne, so ne, hat das enttäuscht mich ja so, ne, weil er ja schon extrem viel Erfahrung im Scouting hat, weil er da viele, viele Jahre gearbeitet hat. Dass das halt. Aber da, ne, auch nur ergänzend, natürlich wissen wir auch nicht, wie viel Entscheidungsfreiheit er da hat. Und man munkelt ja schon auch so, dass Bryce Young ein David Tepper-Pick war. Das hast du ja aber ganz oft in vielen Franchises gerade mit hochgepickten Quarterbacks. Ich weiß nicht, bei Washington damals Dwayne Haskins war ja auch so ein ja. Quarterback, wo man munkelte, ah, das war ein eigener Pick. Oder jetzt habe ich es gerade vergessen, bei den Giants damals. Gibt es aber auf jeden Fall immer wieder mal. Ne? Das gehört dann vielleicht auch ein bisschen dazu und kann man natürlich auch verstehen, so, aber Ja.
Ja, also, wie, ja, da auch das kann ich verstehen. Warum fällt mir da ausgerechnet hier Hollywood Draft Day ein?
Das ist einfach ein sehr guter Film, ich freue mich schon wieder.
Ein sehr guter Film. Nee, genau, und so ähnlich muss es dann ja letztendlich aussehen. Also, das, ne, ich kann es das nachvollziehen, dass sich der Owner will sich halt neben den glänzenden Quarterback stellen und sich da freuen und sagen, hier, das ist mein Mann irgendwie, alles gut. Wenn es so viele gute Quarterbacks gibt, so wie in im, also ne, so ich, es ist nach wie vor keine falsche Entscheidung, Bryce Young genommen zu haben. Aber dann musst du die Mannschaft halt komplett um ihn herum anders aufstellen. Und ich glaube nicht, dass David Tepper gesagt hat, so, die O-Line muss aber so bleiben und das muss aber, und ich will DJ Chark und so. Ich glaube, das war ihm alles ziemlich relativ egal. Der hat wahrscheinlich gesagt, hier, Fitterer, mach mal. Ich will nur Bryce Young haben und da kümmerst du dich bitte drum. So. Und wenn er das gesagt hat, dann kann ich das nachvollziehen. Dann ist es nach wie vor auch vielleicht nicht richtig, weil Owner, wie gesagt, sollten sich da mehr raushalten, wenn sie keine Ahnung davon haben. So. Verkehrt war es aber in dem Fall nicht. Nur, ja, alles andere ist halt Müll. Das war Fitterers Aufgabe und die hat er halt nicht erfüllt. Und das nicht im ersten Jahr, sondern, wie du das ja schon sagst, nachhaltig.
Aber ganz schöner Punkt, dass du das gerade nochmal sagst, denn das Positive gestern war ja, dass wir endlich mal wieder in den Genuss von Greg Olsen gekommen sind. Zumindest die Leute, die auf Fox beziehungsweise im Game Pass das Spiel gesehen haben. Und er, also könnt ihr mir sagen, was er will, was ihr wollt, Fanboy hin und her, er erklärt das einfach saumäßig gut. Jedes Mal, was der alles mit dazu sagt bei Aufstellungen, bei Formationen oder bei bestimmten Spielzügen, das macht meiner Meinung nach keinen Experte so gut wie Greg Olsen. Und er hat es ein paar Mal, glaube ich, gesagt auch. Ne? So, diese O-Line, die ist nicht für das Scheme gemacht, was sie spielen wollen. Die waren gut für das im letzten Jahr, ne, mit diesem Power-Run, ne, und viel Quarterback direkt hinterm Center und dann hier zusätzliche Lanes blocken und so. Da hat es funktioniert. Aber so, wie sie es jetzt machen wollen, funktioniert es halt nicht. Und das hat er so oft gesagt. Und da kommen wir dann schon so zum nächsten Punkt und nähern uns weiter, nämlich dem Head Coach, dem offensiven Head Coach. Man sagt, ja, das, wenn wir es mal ganz, ganz platt sagen würden, würde ich sagen, schön, die Offense von Frank Reich oder vielleicht auch von Thomas Brown und Frank Reich, die ist einfach nicht gut. Also das Scheme ist nicht gut. Das passt null zum Personal. Entweder haben sie das Playbook schlecht angepasst, designt, aufgezogen, bevor sie irgendwie alle Spieler irgendwie da hatten, oder sie konnten es nicht umsetzen oder sie schaffen es nicht, an die Spieler ranzubringen. Oder es ist einfach nicht gut. Sage ich jetzt mal von meinem Elfenbeinturm aus.
Ja, du, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es nicht gut ist.
Und deswegen sieht ja auch Frank Reich so nach einem, ja, also können wir ja sagen, er sieht ja schon nach einem Fehlgriff aus. Und also das hat sich von uns, glaube ich, keiner gewünscht. Also auch, das ist ja kein offenes Geheimnis, wir den anderen Kandidaten lieber gehabt hätten, aber wir hätten ja schon auch sehr gerne an diese Full-Circle-Idee geglaubt, ne?
Hundertprozentig. Also das ist halt das, wir waren ja relativ schnell, okay, dann ist es halt nicht Steve Wilks, schade, aber wir vertrauen Scott Fitterer, wir vertrauen David Tepper, Frank Reich, sicherlich kein schlechter Coach. Ja, die Meinung, ich war schon vorsichtig, habe das aber natürlich, ich habe trotzdem versucht, mich da richtig positiv reinfeiern zu lassen, und das war halt diese Full-Circle-Geschichte, also unser erster Quarterback wird jetzt auch Head Coach. Das fühlte sich einfach irgendwie auch gut an, aber wenn das jetzt so weg ist, diese rosarote Zeit, diese rosarote Brille, und man dann sehr nüchtern drauf guckt, dann ist in meinen Augen Frank Reich kein guter Head Coach, sofern man das nach einer halben Saison bei den Carolina Panthers bewerten kann. So, das ist halt immer, das muss man halt immer dazu sagen. Ich bin da tatsächlich noch ein bisschen weit weg. Also klar will ich Köpfe rollen sehen, weil ich möchte nicht mehr, dass es so weitergeht, wie es bisher ist. Aber wenn wir Frank Reich jetzt entlassen, dann wird sich nichts ändern. Also es wird nicht so wie im letzten Jahr dann sehr viel besser werden, weil wir das Personal einfach nicht haben. Das fehlt uns dann da an der Stelle. Ich habe es dir, glaube ich, geschrieben, das einzig Sinnvolle, wenn man ihn jetzt feuert, wäre, wäre, dass man vielleicht Ivero als Interim Head Coach nehmen möchte, um zu gucken, wie der sich auf dieser Position so macht. Und ob das nachher ein Head Coach Kandidat wäre für das nächste Jahr. Das wäre für mich die einzige Geschichte, dass man das genau so machen sollte. Ansonsten, wie gesagt, bin ich auch kein Freund davon, nach einer halben Saison zu sagen, so, nee, hier, das war's, tschüss, wir holen jetzt jemand anderen. Bringt nichts.
Jetzt ist ja die Tage auch so, ne, ich meine, über Frank Reichs seltsame Auftreten bei der Presse, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, der wirkt jetzt auch, ne, auf mich nicht so wie so ein Players-Coach, liegt aber auch daran, dass wir von ihm jetzt noch nicht so wirklich so diese Teamansprachen ja auch mal gesehen haben, ja. Ne? Also gar nichts.
Einmal.
oh Mann. Gut, ey. Wann denn sonst, aber ne, ja, kommt halt nicht so, hat jetzt einfach so für mich nicht so den Spirit, das ist ja aber auch nicht so schlimm, wenn er denn den Locker-Room hat und das ist auch so ein bisschen das, also letzte Saison haben die Spieler für Steve Wilks gespielt. Sie haben sich für den Owner, bei dem Owner für ihn ausgesprochen und sie haben auf dem Platz für ihn gespielt. Ich glaube nicht, dass alle für Frank Reich spielen gerade.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Auch weit hergeholt und so vom, ist eine subjektive Einschätzung, aber das glaube ich irgendwie, also macht man sich vielleicht auch ein bisschen passend so, aber sieht für mich irgendwie nicht so danach aus.
Ja, ich glaube, es ist nicht. Ich gebe dir recht, ich glaube, es ist nicht relevant, aber ich gebe dir recht, weil wenn sie jetzt für Reich spielen würden, dann würden sie wahrscheinlich nochmal ein paar mehr Prozentpunkte rausholen und man hätte wahrscheinlich so Spiele wie gegen die Colts und die Bears vielleicht gewonnen oder so.
Gut, ich meine, Xavier Woods wollte es gestern auch ordentlich machen und das den Tackle sauber lösen.
Möchtest du mich jetzt schon in die Verzweiflung treiben?
Das ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, weil es so eine Flagge war, die man noch nie gesehen hat. Eine Horse Collar Mask oder wie haben sie es gesagt im Kommentar?
Ja. Erst reiß ich dir den Kopf ab und dann zieh vorne an der Maske und hinten auch noch. Ich reiß dich einfach in zwei Stücke. Ja, furchtbar. Also ich glaube das auch nicht, dass sie für ihn spielen. Ich glaube trotzdem, dass es ein schlechtes Team ist, eine schlechte Teamzusammensetzung. Deswegen wären es nur ein paar Prozentpunkte mehr, die hier und da natürlich helfen könnten. Steve Wilks hatte dann natürlich so seine Spiele, aber auch da habe ich ja eine Gefahr drin gesehen, nachher so Grüppchenbildung auch schwierig und so. Also muss nicht immer gut sein. Und ja, du hast total recht, Frank Reich. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, so, wir haben ja noch gar nicht so viele Insights, weil wir keine Ansprachen oder sonst irgendwas sehen und nicht wissen, ist er jetzt Players Coach oder nicht. Er soll ja eigentlich sehr respektiert sein. Ich war mir damals ja auch nicht so ganz sicher bei John Fox zum Beispiel. Den konnte ich auch irgendwie nie richtig greifen, weil ich immer dachte, ja, der steht da hier am Spielfeldrand und ist gar nicht, kommt gar nicht aus sich raus und ist den Spielern überhaupt nicht nahe und hast du nicht gesehen. Und bei der Recherche für unser Buch habe ich ja festgestellt, meine Güte, also der war ja einer, der sich wirklich um alles gekümmert hat und immer wusste, wann die Kinder der Spieler Geburtstag haben und der hat sich halt in alles reingedacht. Das hat man nur halt außerhalb, also wenn man sich nur die Spieler angeguckt hat, natürlich nicht gesehen. Da stand er halt am Rand und war leicht versteinert und mit ernster Miene und so. Und ja. Gleiches mag ja auch für Frank Reich gelten. Vielleicht ist der den Spielern auch sehr viel näher, als wir das mitbekommen.
Ja, also ne, das ist gerade eben das, weil man da sehr wenig Gefühl für bekommen kann einfach.
Ja, genau.
Jetzt gab es aber diese Woche, das wurde sehr, sehr kontrovers diskutiert. Er hatte ja vor ein paar Wochen irgendwann gesagt, hier Thomas Brown, deine Offense, du darfst callen, ich mach den Rest. Was ja stellenweise nicht unbedingt schlecht war, das hat er ja selber gesagt, ey, das ist total gut, wenn ich die Plays nicht ansagen muss, weil dann habe ich die Uhr im Blick, dann habe ich einfach Kopf freier für das Spiel, um zu gucken, was passiert. Gut, Thomas Brown hat dann ein Spiel gewonnen, also das einzige bisher. Mhm. Und vor wahrscheinlich dem schwierigsten Gegner jetzt diese Saison und natürlich auch, na, man weiß es ja nicht, ne, mit dem heißer werdenden Stuhl angeblich, wissen wir ja auch alle nicht, hat Frank Reich das Playcalling wieder übernommen. Keine Ahnung, ist das so sein Strohhalm, sein Rettungsboot irgendwie gewesen? Hat er gehofft, damit irgendwie wirklich einen Unterschied machen zu können? Was macht es mit Thomas Brown? Ja, keine Ahnung. Habe ich jetzt so selber keine Antwort drauf. Vielleicht hast du da einen Gedanken zu.
Ja, ich war am Anfang wirklich sauer, weil ich es nicht nachvollziehen kann, weil ich es nicht nachvollziehen konnte. Du übergibst das Playcalling und es war in meinen Augen ja, ich habe es ja schon länger gesagt, genau richtig, weil er sich so dann auf die Uhr konzentrieren kann. Also alles das, was er auch sehr positiv hervorgeholt hat, ist ja dann auch eingetreten letztendlich. Und das habe ich gehofft, dass sich das so ein bisschen entwickeln kann. Natürlich auch, dass man ein bisschen mehr Kreativität sieht oder so. Das war jetzt nicht der Fall bei Thomas Brown, aber in der kurzen Zeit vielleicht auch nicht möglich. Wie auch immer. Also ich finde so eine Aufteilung, dass der Headcoach sich wirklich um seine Headcoaching-Geschichten kümmert und das Playcalling halt an seine Koordinatoren abgibt, richtig und wichtig. Dass er sich das jetzt wieder zurückgeholt hat, wie gesagt, das hat mich im ersten Moment richtig wütend gemacht. Ich glaube, das war kurz nach unserer Sendung, glaube ich, ne? Irgendwie, dass das
ja, announced wurde. Ja, war entweder nach der Sendung oder einen Tag später oder so, ja, aber wir haben ja erst am Dienstag, Mittwoch aufgenommen, glaube ich.
Ah, stimmt. Nee, genau. Und kurz nach der Sendung war die Entlassung von
Throckmorton. Ah, stimmt. Haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber.
So, genau. Also das war das. Und ich glaube, kurz vorm Newsletter kam dann, dass das übernommen wird. Und da war ich noch ein bisschen sauer. Bin da auch gar nicht groß drauf eingegangen oder so. Hab dann aber irgendwann gehört, dass er halt gesagt hat, ja, sorry, aber ich muss halt alles versuchen, um die Offense zum Laufen zu bringen. Und das ist jetzt in den letzten Wochen nicht passiert. Und deswegen tue ich das jetzt. Was erwartet ihr denn von mir? So. Und das kann ich halt dann, da hatte er mich dann wieder. Ne? Dann dachte ich so, ja, ey, stimmt, es ist, er kämpft halt gerade um seinen Job. Und dann muss er alles versuchen und kann das ja nicht in Hände von anderen legen. So, wenn es nicht die erhoffte große Verbesserung gibt, sozusagen, die es ja nicht gab. Ich weiß nicht, was er sich davon erhofft, selber das Playcalling wieder zu übernehmen, vor allem in so einem Spiel wie gegen die Cowboys. Man muss sagen, wie gesagt, drei Viertel hat es ja eigentlich echt ganz gut funktioniert, also aber auch mehr wegen der Defense, weniger wegen der Offense vielleicht. Ja, ich war erst sauer, aber mittlerweile kann ich es nachvollziehen, dass er das, dass er das gemacht hat, halt um seinen Job kämpfen zu können.
Hat der Thomas Brown damit verbrannt vielleicht?
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Ich glaube, er wird sehr offen mit Thomas Brown kommuniziert haben und mit Sicherheit war das nicht die letzte Chance für Thomas Brown. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich denke mal, er hofft, dass er das Ruder jetzt irgendwie rumreißen kann, obwohl, wie gesagt, die Spiele werden halt nicht leichter, die jetzt so kommen. Ja, ich weiß es nicht, aber verbrannt ist Thomas Brown dadurch mit Sicherheit nicht, das glaube ich nicht, nein.
Es gab die Woche noch einen Punkt, den fand ich sehr lächerlich, aber da hat man wieder gesehen, wie die Fans gerade ticken oder natürlich auch wie Social Media tickt. Ne? Es wurde bekannt, dass sie Silent Snap Counts geübt haben in der Offense mit Bryce Young aus Angst, dass sie im eigenen Stadion nichts hören von den Cowboys-Fans. Da wurde er sehr viel für geblamed und ich habe es irgendwie nicht verstanden und ich glaube, einige haben es dann geschrieben, ich glaube auch Josh Klein vom Riot Report. Da kann man ihm ja jetzt wirklich nur beglückwünschen und sagen, hey, das ist eine ziemlich kluge Nummer, das hätten mal vor dir schon andere Trainer machen sollen, denn dass das Stadion voll ist mit gegnerischen Fans, das, also dafür kann der Headcoach nun wirklich nichts.
Ja, 100%, also der, wenn er das nicht machen würde, dann wäre ich sauer auf ihn, weil er sich nicht richtig darauf einstellt, ja, was da auf ihn zukommt. Also das ist halt das Entscheidende, das ist nicht seine Baustelle, genau.
Und ich meine, also tatsächlich, ich glaube, Offensive Fall Stars gab es einen oder so, zwei vielleicht. Hab's jetzt aber nicht mehr genau. Wie gesagt, bin gegen Ende auch.
Ja, ein, zwei werden dabei gewesen sein, ja.
Gab schlimmere Flaggen, aber ja.
Ja.
Was machen wir jetzt? Ich glaube, über Scott Fitterer sind wir uns mehr oder weniger einig. Das finde ich schwierig. Natürlich ist es auch speziell natürlich für uns noch viel schwieriger zu sagen, ja, anderer GM, da gibt es doch den oder den, der macht es bestimmt gut. Das ist ja was, was wir in keiner Welt irgendwie beurteilen kann, weil das ja eine viel geschlossenere Welt ist, als jetzt bei einem Headcoach, wo man da immer noch sagen kann, hey, da gibt es ja noch einen Ben Johnson oder einen Eric Bieniemy oder irgendjemanden. Ich muss da aber auch, ne, ich bin auch absolut dagegen, Frank Reich in der Midseason zu feuern, und ich finde auch dieses One and Done, ich habe da meine Probleme mit, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich normalerweise ja auch, wie gesagt, ich bin auch kein großer Freund davon. Ich, wie gesagt, halte mittlerweile aber Frank Reich auch nicht mehr für einen guten Coach. Aber das würde ich halt gerne sehen. Ich würde halt gerne sehen, wie ein vernünftiges Team aufgebaut wird und wie er dann damit umgehen kann, in der Hoffnung, dass er dann aber auch das Playcalling abgibt, um dann sich um seine Kernkompetenzen letztendlich zu kümmern. So. Also das ist, wie gesagt, meine optimale Welt ist, vernünftige Mannschaft aufbauen. Offensive Coordinator macht das Playcalling und er kümmert sich um den kompletten Rest, der dann noch so anfällt als Headcoach.
Wie siehst du so einen Komplettabriss? Also alles, Coaches, Coordinators, Headcoach, General Manager, also wirklich alles raus?
Ja, es ist super schwierig, weil, wie gesagt, ich mittlerweile möchte ich fast schon irgendwelche Köpfe rollen sehen, aber nur aus dem Impuls, weil ich möchte, dass sich was verändert. Ich sehe aber nicht, dass das irgendwas bringt. Also ich glaube wirklich, dass das Positivste oder das Sinnvollste wäre es, den General Manager zu wechseln. Und Reich zumindest noch ein Jahr zu geben, so dass ein frischer GM da nochmal mit einem, ja, ihm dann ein vernünftigeres Team hinbaut, und mit einem klaren Auge nochmal drauf blickt. Und wenn er dann sagt irgendwie so, ja, nee, sorry, also auch im zweiten Jahr hat's nicht funktioniert, wir müssen da uns was Neues einfallen lassen, dann ist das halt so. Aber zumindest das zweite Jahr sollte Reich noch bekommen. Aber anders zusammengebaut im Front Office.
Und kadermäßig natürlich auch irgendwie, also müsste man schon
komplett umbauen.
Einmal kehren.
In der Offense, ne?
Ja, absolut. Also Offense, in der Defense einfach nur vielleicht viermal auf Holz klopfen, dass die alle gesund bleiben und dass wir einen JC Horn sehen, der seiner Draft-Position irgendwie würdig ist, dass...
Obwohl man an dieser Stelle dann auch gerne von Troy Hill gestern sprechen kann,
ja,
der mir sehr gut, also...
Die ganze Saison haben, schon...
ja. Wir haben so viel Angst gehabt, dass die Secondary irgendwie problematisch werden wird. Mhm. Aber auch hier DiCaprio Bootle war zum Beispiel auch gar nicht so schlecht. Der hat auch einige gute Szenen dabei gehabt.
Dante auch nicht. Ist leider wieder verletzt, hat... Eine ziemlich.
Ja, aber er ist wieder reingekommen. Er
war ja, okay. Drin. Hat eine miese Flagge bekommen, die ja schon ein bisschen streitbar war, aber.
Ja, oh ja, das stimmt. Oh, also da war ich auch, da dachte ich auch so, meine Güte, also wenn das dann noch dazu kommt, ist das ein
wirklich dumm. Nee, aber die Offense musst du, glaube ich, wirklich komplett auf links drehen.
Ja.
Und eventuell ist ja dann auch ein neuer General Manager. Es ist ja noch, also ne, jetzt auch ne, klar, es ist natürlich alles schwierig ohne den First Rounder nächstes Jahr, oder noch schwieriger. Es gibt ja aber auch immer noch eine Free Agency und eine Sache vorm Draft, wo noch Dinge getauscht werden, weil das haben wir jetzt vorher nicht gesagt. Nochmal zu Kaderplanung zurück. Allein diese Trades, die angeboten waren oder so, die nicht gemacht zu haben. Also wie gesagt, ich finde diese Brian Burns-Situation immer noch extrem lächerlich. Du kriegst zwei Firsts angeboten und dann verlängerst du ihn nicht mal.
Ja, jetzt steht ja auch im Raum, dass er dann nächstes Jahr wahrscheinlich den Franchise-Tag.
Jetzt soll er einen Franchise-Tag kriegen. Also,
aber das würde sich ja auch wahrscheinlich nochmal komplett ändern, wenn ein neuer General Manager kommt,
der
nochmal da normal drauf guckt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir offensiv ja auch gar nicht so weit weg sind letztendlich, ne? Also auch da ist meine Hoffnung ja gar nicht mehr. Also hol dir einen vernünftigen Receiver noch dazu, der wirklich den Unterschied machen kann. Gut, die O-Line musst du halt gucken, wie du sie umgebaut bekommst. Brauchst du einen oder zwei Spieler, die da noch mit reinstoßen und da helfen. Gut, und auf Running Back, ja.
Chuba Hubbard.
Und Dante Foreman zurückholen und dann hast du Running Back 1.
Ja, andere Formationen, weil genau. Dieses drei Wide Receiver, ein 11 Personnel, immer gleich, entweder drei Receiver links oder drei rechts, und ich weiß, wer den Pass fängt, das ist Adam Thielen, der eine Crossing Route läuft oder so. Es ist halt einfach immer so.
Es ist aber auch absurd, dass der halt das immer wieder schafft, weil auf den konzentriert sich natürlich eine Defense, und trotzdem ist er immer derjenige, der den Ball bekommt, also der frei ist und den Ball bekommt. Wie schlecht müssen da die anderen im Gegensatz dann dazu sein, dass die das nicht schaffen, sich so freizulaufen? Ich weiß, die Kritik ist auch manchmal, dass Bryce Young die falschen Reads macht. Ja, aber das ist alles Rookie-Geschichten. Wenn ich mir aber angucke, gut, da weiß man nicht, wie verletzt ist der eigentlich noch, aber Laviska Shenault hat gestern nur 3 Snaps gespielt. Ne? Und einmal hat er, glaube ich, den Ball bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der ist halt, der
aber
kann
hat
so gefährlich
nix,
sein. Ja, genau, da hat er leider nichts gerissen. Aber der kann so gefährlich sein, wenn du da so ein bisschen kreativ mit umgehen würdest und das Feld so ein bisschen irgendwie stretchen könntest, irgendwie, dass das nicht alles immer so hervorsehbar ist. Ja, es ist einfach ein bisschen unvorstellbar. Aber ich glaube, wie gesagt, personell sind wir eigentlich so super weit nicht davon weg, zumindest uns schnell fürs nächste Jahr zu verbessern. Und ich sage nur zu verbessern und nicht irgendwie hier Super Bowl Contender oder so zu sein. Ich möchte ja einfach nur mal eine ausgeglichene Saison haben.
So, haben wir es geschafft, dass der Kai wieder an Bord ist. Gott sei Dank.
Hast du auch wirklich für gearbeitet?
1,5 Stunden reingehen. Wollen wir damit den Ausflug, wir schauen einmal komplett durch das Unternehmen Carolina Panthers durch. Also ich glaube, wir haben ein paar ganz gute Punkte angesprochen, weil es, glaube ich, eine ganz interessante Idee, das mal wirklich einmal so von oben durch zu beleuchten. Ich hoffe, die Sendung verliert nicht in 5, 10 oder 24 Stunden ihre Aktualität und dann am Dienstag ist keiner mehr da, wo er irgendwie war. Würde mal wieder zu uns passen, aber nee, also ich hoffe, es bleibt tatsächlich so. Stand jetzt würde ich sagen, gib Frank das Jahr 2 und Scott Fitterer kann mal ein Jahr aussetzen oder so.
Auf jeden Fall.
Sich wieder dem Baseball widmen oder sonst irgendwas.
Ihr könnt uns dazu auch gerne einfach mal eine Sprachnachricht schicken.
Ja.
Ich sag euch hier nochmal die WhatsApp-Nummer, wo ihr das jederzeit tun könnt. Speichert sie euch auf den Kurzwahlen eurer Telefone. Hier ist die Nummer, das ist die 01515 786 7303. Ich wiederhole nochmal. 01515 786 7303. Da könnt ihr uns gerne mal eure Sicht der Dinge vielleicht dazu schicken. Versucht bitte, also die Sprachnachrichten heute waren ja auch ein bisschen länger, ist eigentlich nicht so schlimm, aber versucht mal so bei 2 Minuten zu bleiben. Ansonsten ist das immer ein bisschen sehr viel Substanz vielleicht und auch ein bisschen lang manchmal, wenn wir viele Sprachnachrichten bekommen sollten. Aber schickt uns mal gerne eure Meinung dazu oder wie gesagt, wenn ihr auch mal was Positives sagen wollt oder wenn ihr euch mal auskotzen wollt, dann schickt uns gerne einfach mal eine Sprachnachricht und dann schauen wir, wie und ob sie in die Sendung passt und ob wir darauf eingehen, so wie wir das heute sehr ausführlich getan haben.
Genau. Ansonsten auch gerne, ne, Themenvorschläge, Wünsche, wenn ihr keine Lust habt, über die 11. oder 12. Niederlage, sollte sie dann kommen, hier bei uns zu hören. Wenn ihr Ideen habt, Fragen, jederzeit her, gerne mit. Und wenn es ist, stellt mal alle eure Merch-Artikel vor.
Auch gerne, ja.
Könnt ihr euch mal über Caps und Trikots unterhalten? Das machen wir auch natürlich, auf jeden Fall. Also wenn ihr Fragen habt, gerne her mit. Über alle Kanäle gerne. Ach so, das wollte ich vorhin noch sagen. Wenn ihr uns schreibt und ihr erwartet eine Antwort von uns auf irgendwas, dann macht das gerne über unsere ne, E-Mail-Adresse, gibt's auch alles, Twitter, Instagram etc. Nur wenn ihr ne, bei Spotify oder bei Apple oder sonst wo irgendwie eine Bewertung schreibt oder Kritik oder irgendwas, wir können euch da nicht antworten, ne? Weil, also das hatte ich jetzt schon zwei, dreimal gesehen, so bei, dass bei Spotify, ne, da ist ja diese neue Kommentarfunktion, wir können darauf nicht antworten. Also wenn ihr wirklich mit einer Antwort oder einer Diskussion rechnet, dann solltet ihr uns direkt anschreiben.
Ja.
Ist jetzt noch Quiz-Time eigentlich?
Ja, klar.
Ja, klar.
Klar, Frage ist gestellt und ich bin so glücklich, weil ich habe, nee, sage ich noch nicht, warum ich so glücklich bin, dass sonst gebe ich dir zu viele Hinweise. Das möchte ich natürlich auch auf gar keinen Fall tun, gar keine Frage.
Da bin ich gespannt.
Okay, dann bekommst du jetzt die Frage von mir gestellt und zwar, gegen welches Team verloren die Carolina Panthers ihr erstes NFC Championship Game 1996? Weißt du es so schon oder möchtest du vier Antwortmöglichkeiten haben?
Ich habe eine Ahnung, aber ich hätte gerne vier Antwortmöglichkeiten.
Die bekommst du. Entweder die Dallas Cowboys, entweder die die New Orleans Saints oder die Green Bay Packers oder die St. Louis Rams.
Cowboys.
Es ist so fantastisch, weil ich einfach alle damit in die Irre führen wollte. Die Cowboys haben tatsächlich 41% der Stimmen bekommen.
Aber es ist nicht richtig.
Und es ist falsch. Vielen lieben Dank. Die richtige Antwort hat die wenigsten Stimmen bekommen, nämlich nur 11%, und das sind die Green Bay Packers.
Ach ja, guck, ich hätte gedacht, vielleicht noch irgendwie Saints oder irgend sowas, aber nee.
96 haben die Carolina Panthers ja eine super Saison gespielt mit einem Rekord von 12-4 und haben dann das erste Playoff-Spiel gegen die Dallas Cowboys gespielt. Also ihr allererstes Playoff-Spiel.
Ja, okay. In der Franchise History. Dann war das das.
Genau, und das haben sie aber gewonnen. 26-17 und sind dann ins NFC Championship Game gekommen, was sie dann 30-13 gegen die Packers verloren haben.
Irgendwas, also Cowboys hatte ich noch irgendwie da so auf dem Schirm, dass da was war. Mhm. Aber dass das jetzt das Championship Game war, das wusste ich nicht mehr.
Ja, haben die meisten tatsächlich auch, wie gesagt, gedacht, dass es genau die Dallas Cowboys sind. New Orleans Saints haben noch 30% der Stimmen bekommen, aber die Packers nur 3 Stimmen. Die wenigsten. Also insofern, ich wollte es nicht zu schwierig machen. Ich hatte vorhin noch eine Frage rausgesucht, was das JJ in JJ in Jensen.
In Jensen steht.
Ja, genau. Ja, ich weiß es nicht mehr.
Ich auch nicht, müsste ich nachgucken. Mehr.
Ja, genau. Wäre einfach, wenn du denn auch also noch die Antwortmöglichkeiten, die
ungefähr ähnlich. Er heißt nicht Jan Josef. Also.
Ja. Ja, aber ich hätte dir auch noch vier sehr ähnliche Antwortmöglichkeiten um die Ohren geklatscht, dann hättest du wahrscheinlich sowieso nicht mehr gewusst, wo vorne und hinten ist oder
heißt
so.
Heißt der nicht irgendwie Michael oder so eigentlich?
Nee, es war schon irgendwas mit JJ. Aber ich kann es dir nicht sagen. Ich hab's drüben liegen, ich hab's nicht hier liegen tatsächlich. Da war ich kurz davor, aber ich dachte so, ja, aber es ist auch irgendwie eine langweilige Frage, so da habe ich gar keine Lust zu. Ich möchte irgendwas Spielbezogenes haben, was vielleicht auch mit den Dallas Cowboys so ein bisschen zusammenpasst und habe dann mich für diese Frage entschieden. Ich glaube, das war ganz gut.
Sehr schön. Wollen wir noch über was sprechen oder lassen wir es gut sein für heute?
Ich glaube, wir lassen es gut sein. Lass uns noch mal hören, was der liebe Tom uns über die Titans sagt, weil auf das Spiel bin ich sehr gespannt. Ich glaube, über alles andere haben wir jetzt schon am Rande gesprochen. Jeder, denke ich mal, wird das Spiel gesehen haben, sodass wir da jetzt nicht mehr so viel drüber reden müssen. Und alles, was wir schon gesagt haben, passt ja eigentlich schon ganz gut dazu.
Genau, dann hören wir einfach, was der Tom sagt.
Are you that fast guy?
Yeah. Oh, okay.
I figured you were. I was just trying to make sure. Hey, what was that route?
Moin! Ja, wir treffen als nächstes auf die Tennessee Titans, ein Team, was unter Mike Vrabel, dem Head Coach, eigentlich immer zumindest relativ gute Saisons gespielt haben. Aber dieses Jahr sehen sie nicht so gut aus, haben lediglich 3-mal erst gewonnen. Und ja, Hauptgrund der Offense ist zumindest die schwache O-Line. Ich glaube, viele regen sich ja schon über unsere O-Line auf. Aber wir können wenigstens sagen, unsere Tackles sind ja so halbwegs okay. Moten spielt eine passable Saison. Ikwonu hat auch schon ein paar gute Spiele. Bei den Titans muss man sagen, die ist nochmal schlechter. Die haben wirklich keine, Peter Skowronski, der Left Guard, haben sich in der ersten Runde geholt, aber er braucht auch noch ein bisschen. Auch so Spieler wie Andrew Dillard oder so, das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Also vielleicht eine der zwei, drei schlechtesten O-Lines der gesamten Liga. Und da hat jetzt natürlich Rookie Quarterback Will Levis es schwer. Will Levis hat einen starken Arm, hat auch schon ein paar gute Plays tief gemacht, aber darüber hinaus hat er halt hinter dieser O-Line auch echt schwer zu kämpfen. Paar tiefe Bälle gab, paar Screens auch gehabt, aber ansonsten das klassische Quarterback-Spiel ist bei ihm auch noch nicht so ausgereift und da gibt es auf jeden Fall viele unsere Chancen, gerade mit unserer D-Line vielleicht ein bisschen Druck zu machen und ja ein paar Duelle zu gewinnen. Wird natürlich aber schwer, die Titans werden sehr, sehr viel laufen, haben ja Derrick Henry immer noch, die setzen ja auch sehr viel ein, da werden sie versuchen, den gerade bis ins letzte Viertel zu bringen und dort dann viele Läufe mit ihm zu machen. Inzwischen ist er nicht mehr der glasklare Nummer 1 Running Back, natürlich ist immer noch Nummer 1 Running Back dort, aber Tyje Spears nimmt immer mehr Snaps ab, den Running Back haben sie in der dritten Runde des diesjährigen Drafts geholt, der kann auch so ein bisschen Bälle fangen, aber auch als klassischer Runner ist er gar nicht so schlecht, also da haben sie jetzt ein echt spannendes Duo und werden da so viel einsetzen und ansonsten natürlich der Andrew Hopkins, der ist immer noch eine große Nummer, ist jetzt vielleicht nicht der beste Route Runner der Liga, aber immer noch macht er seine Plays. Dahinter eigentlich Traylon Burks, wir müssen halt gucken, ob er spielen kann, diese Woche war er verletzt, die ganze Saison spielt er schon kaum. Eigentlich jemand, der sehr kräftiger Receiver ist, da dann auch ja durch seine Körpermasse einige gute Catches machen kann. Aber ja, es wird schon richtig schwierig. Und ansonsten der Tight End, Chigozium Ekwonkwo, ist eigentlich ein Tight End, der auch eher ein klassischer Wide Receiver ist. Letztes Jahr, sein Rookie-Jahr war richtig stark. Dieses Jahr muss er mehr auch im Blocking-Game arbeiten und so. Und deswegen hat man von ihm noch nicht ganz so viel gesehen. Also ja, die Offense aufgrund dieser schlechten O-Line ist die auch nicht das Beste. Aber man muss sagen, die hatte auch ihre Momente. Also es ist zumindest mittlerer Durchschnitt, würde ich sagen. Was, wenn man auf die Liga guckt. Ich glaube, die werden so ein bisschen unterschätzt. Aber natürlich haben sie ihre Schwachstellen. Anders sieht's bei der Defense aus. Defense halt eine klare Defense, wo man sagt, one first. Hier muss der Lauf verteidigt werden. Das ist ihre große Stärke. Haben in der D-Line auch echt starke Spieler. Jeffrey Simmons, DeNico Autry, Harold Landry, auch so ein Linebacker, Pass-Rush-Hybrid. Ist eine Line, wo man sagt, die gehört eigentlich zu den Besseren der Liga. Haben sich denn von den San Francisco 49ers Aziz El-Shahir geholt. Der war der Backup, spielt jetzt auf Linebacker dort Starter. Und das ist eine Front, die halt wirklich stark ist. Man muss aber sagen, sie haben im Backfield halt ihre Probleme gehabt, auch gerade was die Verletzung angeht. An sich sind das coole Namen, die da auch spielen. Imani Hooker, Elijah Molden auf Safety, ist eins der stärkeren Safety-Duos der Liga. Auch Christian Fulton ist auf Cornerback mit Sean Murphy Bunting, ein recht guter Spieler. Auch Roger McCreary, das sind alles Namen, wo man sagt, oberer Liga-Durchschnitt, das ist echt gar nicht schlecht. Das Problem sind halt die Verletzungen. Ich bin mal gespannt. Diesen Spieltag konnte jetzt Sean Murphy Bunting nicht mitspielen. Da fällt immer oft jemand aus und deswegen, das ist ihre große Schwäche. Sie können nicht mit dem Pass Rush so viel Druck machen. Sie haben eigentlich nur vorne Jeffrey Simmons und hinten fehlen oft Spieler und Christian Fulton ist ein guter Cornerback, aber es ist jetzt nicht dieser Cornerback Nummer 1, den andere Teams haben. Und da ist denn die Chance vielleicht, auch mal einige Plays mit unseren Receivern zu machen. Wenn gleich mal natürlich sagen muss, wenn das Laufspiel bei uns nicht funktionieren wird, das werden die Titans wahrscheinlich gut verteidigen, dann kommt es wieder auf das Passing-Game an und ja, vielleicht wird dann Bryce Young seine Probleme haben. Aber wie gesagt, gegen die Titans könnte es eine Chance geben. Titans natürlich Favorit in dem Spiel, spielen auch zu Hause, also das wird sehr schwierig werden. Aber wenn man es jetzt mit dem Spiel gegen die Cowboys vergleicht, sind wir jetzt nicht mehr ganz so große Underdog. Vielleicht geht da ja was und wir können so ein Upset, so eine Überraschung auf jeden Fall einheimsen. Es wäre auf jeden Fall gegen die Titans möglich. Wir sind jetzt nicht krasse Außenseiter und ja, vielleicht, ich hoffe zumindest, dass es den zweiten Sieg geben könnte.
Ja, herzlichen Dank, Tom, für deinen Scouting-Report. Die Titans sind jetzt auch kein so ein Riesenteam, zumindest was den Rekord angeht. Wir geben die Hoffnung nicht auf, denn sonst wäre ja das Mantra der Panthers völlig fehl am Platz.
Richtig, das geht nicht.
Nun gut, nächsten Sonntag vermutlich ein 19-Uhr-Spiel, oder? Jetzt nicht mehr geguckt. Naja, dann lassen wir es gut sein für heute. Ich hoffe.
Der Auftakt in unsere Auswärtsserie.
Oh ja, stimmt. 3 in Folge.
Bei,
ne?
Ja, genau. Bei den Titans, bei den Bucks, bei den Saints. Uff.
Ich hoffe, wir konnten euch trotzdem mit dieser Folge ein bisschen unterhalten, ein bisschen Panthers-Content liefern. Das ist ja im Grunde das Einzige, was wir machen wollen. Ich habe übrigens letztens, das wollte ich dir noch erzählen, da habe ich zum ersten Mal das Wort Fanalist gehört.
Okay.
Das fand ich irgendwie ganz nice. Ich dachte, das würde ganz gut irgendwie zu uns passen, weil
eine schöne Bezeichnung.
Ja, ne? Mhm. Das war in einem Locked On Podcast von diesem Locked On Netzwerk von den Hornets, genau. Und da war der eine, das ist auch so ein Beatwriter oder Podcaster, der hat auch einen Newsletter. Der wurde gefragt, hier, wie geht ihr denn mit dieser Miles Bridges Situation rum? Also dieser Spieler, der jetzt leider wieder verpflichtet wurde, obwohl er ziemlich erwiesenermaßen seine Frau krankenhausreif geschlagen hat und dann ein paar Spiele gesperrt wurde und jetzt wieder spielen darf. Lange Geschichte. und der hat gesagt, Und da haben sie ihn gefragt, ja, und wie gehst du jetzt so um, wenn du schreibst? Und sagst, naja, gut, man wird ihn halt irgendwie beziffern oder betiteln müssen, wenn er sagt, naja, er hat halt irgendwie Punkte gemacht oder hat halt gut gespielt oder schlecht, aber halt alles weitere nicht. Und dann haben sie ihn irgendwie so halt so nach journalistischem Ansatz gefragt, und er sagt, naja, er bezeichnet sich halt eigentlich nicht als Analyst oder als Journalist, sondern als Fanalist. Und das finde ich irgendwie.
Finde ich ziemlich gut.
Ganz cool, weil, also klar, versuchen wir ja auch zu sagen, hey, wir versuchen so halbwegs nach journalistischen Standards irgendwie zu arbeiten. Also wir wissen so ungefähr, wo die Quellen sind oder wo sie nicht sind und versuchen keinen Unsinn zu erzählen. Das so als journalistischen Ansatz, aber wir sind natürlich ja trotzdem Fans und deswegen ja auch nicht ansatzweise subjektiv. Wir probieren es in manchen Stellen, aber dass das nicht klappt, ist ja, versteht sich ja von selber und deswegen finde ich Fanalist eigentlich ganz cool.
Mhm. Drückt eigentlich alles tatsächlich aus, genau das, was wir machen, was wir sind, ja.
Wunderbar. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir sind dann nächste Woche wieder am Start, sind keine Ferien, Feiertage oder sonst was.
Nein.
habt ein schönes Thanksgiving, Football, Wochenende. Genießt die Zeit. Bald ist ja schon Advent. Oh. Kai freut sich schon. Der holt nächste Woche schon die Sterne aus dem Keller.
Das ist korrekt.
Siehst du? Ich kenne dich doch. Und ja, dann sind wir sehr bald wieder für euch da, hier bei Keep Talking. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao. We'll be right back.